Es ist mit Abstand das zartste und schwierigste, selbstständig zu sein und eine Firma aufzubauen, auf einmal 3, 4, 5 Mitarbeiter, die gut ist. So die ersten 50 bis 100k Monatsumsatz aufzubauen, ist mit Abstand das mühsamste und anstrengendste überhaupt in der Businesswelt, weil da ist man alleine, kein Momentum, man ist lonely, es ist einfach mühsam und anstrengend. In einer drehenden Maschine ist immer alles einfacher. Das wirst du experiencen, wenn du das erste Mal eine drehende Maschine hast, die läuft oder einfach vorne mehr reinschütten musst. Dieses Momentum Wheel musst du beibehalten mit aller Kraft, die es geht, dass dieses Radl sich nicht aufhört zu drehen und du das ständig weiter pushen. Was halt ganz, ganz viele Menschen machen, ist, sie probieren halt super viel gleichzeitig und machen halt viele Dinge, aber nicht gescheit. Wenn ich weiß, was die eine Sache ist, die die Needle treibt, dann konzentriere ich mich hardcore darauf, disziplinierte Sachen zu machen. Wenn ich mir das vornehme, mache ich das, Punkt, Period, ja. Wille bewegt Dinge, Wille kreiert Sachen. Wenn du einen Willen hast, etwas zu schaffen und dranbleibst, der stark genug Wille wird Sachen kreieren. Und da ein klares zu haben, ist unfassbar wertvoll. Das ist auch der Grund, warum gewisse Kunden, die wir haben, einfach bei 20k monatlich reinkommen und dann 9 Monate später 133.000 Euro Umsatz abschließen.
Gut, dann starten wir hinein. Das wird wahrscheinlich das persönlichste, vielleicht auch emotionalste Gespräch jetzt zu der Geschichte von Heartbeat Consulting. Und wir sitzen jetzt hier und Heartbeat Consulting hat monatlich über 500.000 Monatsumsatz. Heartbeat wurde erst vor 30 Monaten gegründet und besteht aus einem Team aus 25 Teammitgliedern. Und heute sitzen wir hier und schauen uns genau die Entstehungsgeschichte davon an, die Challenges dahinter und was man vielleicht auch anders gemacht hätte. Da gehen wir mit Stefan genau durch, da du als Geschäftsführer natürlich das Unternehmen aufgebaut hast, welche Herausforderungen da waren. Und vielleicht starten wir auch, wie das Ganze auch angefangen hat. Ja. Wir sitzen jetzt an dem Punkt, wo das Unternehmen jetzt ist. Ja. Und jeder sieht immer nur das, was jetzt im Moment da ist. Wir kennen uns ja schon seit 11, 12 Jahren in dem Segment, habe die Reise auch mitverfolgt. Vielleicht führst du uns einfach auch an den Punkt, ganz am Anfang, was war das, wo du gesagt hast, mit dem hast du gestartet? Ja, das war vielleicht auch der Ursprung von Heartbeat Consulting. Es haben sich ja Namen verändert, Personen sind hinzugekommen. Was war das, wo du sagst, das war der Ursprung, das war der Start schon von Heartbeat eigentlich?
Also angefangen hat es eigentlich damals mit der Begeisterung für Persönlichkeitsentwicklungswachstum. Ja. Tony Robbins, sehr, sehr viele Seminare besucht und Events besucht. Und der Gedanke war damals so, Persönlichkeitsentwicklungs-Mainstream machen. Das war so ein bisschen der Grundgedanke. Und dann haben wir 6 Monate lang irgendwie nichts Produktives für die Firma gemacht. Wir haben zwar viel gearbeitet, wir haben glaubt, wir arbeiten, aber glaubt, wir arbeiten, was heute ich nicht als Arbeit bezeichnen würde. Wir haben damals irgendwelche YouTube-Videos versucht aufzunehmen. Wir haben verschiedenste Dinge gemacht, die nicht das Business vorangebracht haben. Wir haben keine klare Offerstruktur gehabt, was verkaufen wir und vermarkten wir. Wir haben überhaupt keinen Sales-Prozess gehabt und kein strukturiertes Marketing und Lead-Gen. Und was wir gemacht haben am ganzen Tag, war am Ende des Tages, wir wollten irgendwelche Videos aufnehmen, haben irgendwie Zeit verschwendet, irgendwelchen Ideen, Konzepten und sonstigen Dingen. Und die Grundintention damals war, glaube ich, ähnlicher wie heute. Ja, Menschen voranbringen, Menschen entwickeln, Menschen zu was Besserem machen. Die Umsetzung damals war halt ein bisschen schwierig und wir haben halt keinen Plan von nichts gehabt und haben nach 6 Monaten produktiv insgesamt, glaube ich, 140 Euro Umsatz gemacht.
Wie viele Jahre ist das jetzt her? Also wann war das circa? Und das war dann ein Persönlichkeitsentwicklungscoaching, oder?
Damals war es nicht wirklich ein Coaching, was wir gemacht haben, sondern wir haben damals Events gemacht. Wir haben einfach Leute in unsere Wohnung eingeladen und haben irgendwie ein kleinen Vortrag oder was auch immer gemacht. Wir haben keine wirkliche Überlegung gehabt, welches Produkt verkaufen wir, weil das war irgendwie nicht so das Ding. Das war vor ungefähr 5,5 Jahren und damals haben wir gestartet mit eben keinen Fähigkeiten, also kein Marketingverständnis, kein Salesverständnis, null Plan, wie man sich positionieren muss. Und das Einzige, was ich, würde ich sagen, damals schon annähernd gut verstanden gehabt habe, war, wie man so diese ganzen Produktivitätsroutinen, ja, aber da würde ich wirklich nur auf effizientes Arbeiten sagen. Ich habe gewusst, wie man effizient arbeitet. Ich habe keinen Plan gehabt, was produktiv ist, was ist wirklich effektiv, was sind die Tätigkeiten, die Dinge, die wirklich die Needle bewegen, ja, die Needle Driver. Und ja, auch heute würde ich sagen, das ist das, was ganz, ganz viele Selbstständige einfach nicht verstehen und nicht richtig machen. Ja. Sie arbeiten an absurd den falschen Dingen und können sich da jahrelang im Kreis drehen. Und wir haben halt einen extrem harten Drive gehabt, extrem starken Pull und Push und haben dadurch halt irgendwann einmal mehr und mehr lernen dürfen, was die Dinge sind, die sinnvoll sind und die nicht sinnvoll sind und haben dadurch halt eine schnellere Wachstumskurve geschafft. Ja. Und das erste Ding, was wir wirklich dann verkauft haben, wo wir Umsatz gemacht haben, war damals so Produktivitätscoaching für Unternehmer. Ja. Das heißt, wir haben irgendwelchen verschiedenen Unternehmern am Anfang jede Art von Unternehmer gezeigt, wie man produktiver ist. Ja, weil das war wirklich der einzige Skill, den ich sagen würde, dass wir gehabt haben. Ja. Das hat einigermaßen schlecht funktioniert. Wir haben so ein bisschen hier und da Kunden gewonnen. Wir haben auch keinen Plan von konstanten Lead-Gen gehabt. Wir sind damals an Coaches geraten, die gesagt haben, Ads ist der einzige Weg, wie du Neukunden gewinnen kannst. Dann haben wir halt irgendwie 5k monatlichen Ads ausgegeben und damit irgendwie 7.000 Euro Umsatz einmal gemacht. Mal 10.000, was auch immer. Dann kommen die Coaching-Kosten noch drauf, die Kosten fürs eigene Leben. Und dann kannst du dir vorstellen, wie schnell da ja, wie schnell da Schulden aufgebaut werden und wie schnell da viel nicht funktioniert. Und genau, das war der damalige Anfang sozusagen.
Produktivitätscoaching für Unternehmer. Was war der größte Engpass damals, würdest du sagen, dass das auch nicht aufgegangen ist und dass du gesagt hast, du bist auch jetzt nicht mit diesem Modell, mit diesem Angebot, dass du auch nicht dabei geblieben bist? Was war da die Veränderung?
Ich glaube, das Hauptding war einfach, dass Lead-Gen wir nie wirklich verstanden haben, wie das funktioniert. Also wir haben nie konstanten Fluss gehabt an neuen Interessenten, weil wenn das wäre, dann wäre vielleicht heute nicht Heartbeat, sondern Produktivitätsbeat, was auch immer. Wir haben nie wirklich herausgefunden, wie Lead-Gen wirklich funktioniert und haben damals einfach ganz viele hinderliche Glaubenssätze gehabt. Andererseits haben uns die Leute, wir haben damals nicht einmal gewusst, dass sowas wie Cold Calling überhaupt heutzutage noch funktioniert. Ja, wir haben gedacht, das funktioniert gar nicht. Ja. Und was wir immer bereit waren, würde ich sagen, war immer alles zu machen, dass es funktioniert. Ja. Das habe ich auch letztens am Team mitgesagt. Ja. Wenn vor 5,5 Jahren haben wir keine Fähigkeiten gehabt, keine Skills, die irgendwie wertvoll waren, nichts. Ja. Und durch harten Willen und durch starken Arbeitseinsatz und den Willen, nicht aufzugeben, sind diese ganzen Fähigkeiten aufgebaut worden. Ja. Von Sales über Marketing, über Leadership und so weiter und so fort. Und ich glaube, was einfach das Entscheidende ist, ist erstens richtig hart durchziehen und machen und tun und sich halt auf die wenigen Dinge konzentrieren, die wirklich das Business voranbringen. Und am Anfang braucht man halt irgendwie eine klare Offerstruktur, klares Angebot. Und dann muss man halt Lead-Gen fixen und meistern und herausfinden, wie das funktioniert. Und Sales. Und wenn man das schafft, dann die ersten Euros drüber laufen, dann muss man halt schauen, dass da mehr drüber laufen und besser funktioniert. Und wenn man zum Beispiel jetzt bei uns auch damals, ja, hätte ich gewusst, dass Ads ein Ding ist, was funktioniert, unter Anführungszeichen. Irgendwann habe ich so den Glaubenssatz gehabt, das kann gar nicht richtig funktionieren, ja. Was immer der Bullshit ist, ja. Das Ding ist eher, es hat einigermaßen funktioniert, aber ich habe halt nicht verstanden, wie kann ich das noch viel, 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 viel besser machen, dass es großartig funktioniert. Ja? Und ich glaube, wir haben eh schon alle Zaubertricks, die es überhaupt gibt, angewandt und es funktioniert nicht. Ja? Und das ist immer so das Ding, was wir auch häufig bei Kunden sehen, wenn sie zum Beispiel das erste Mal Cold Calling machen, wenn sie das erste Mal Ads schalten, was auch immer. Immer dieser Glaube, es funktioniert nicht. Es glaube, es geht nicht. Oder glaube, ich habe schon alles ausmaximiert. Es muss an dem Ding liegen. Es muss an Ads liegen. Ads funktioniert. Es muss am Lead-Gen liegen, was auch immer. Ja. Manchmal ist es einfach wirklich Double Down und die Sachen wirklich meistern. Einfach konzentriert, den ganzen Tag YouTube-Videos schauen, irgendwelche Coachings kaufen, was auch immer. Und das Ding zu meistern und mit maximaler Expertise gut zu schaffen. Wenn man das gut ausgefickert hat, dann sollte man einen guten Lead-Gen haben, mindestens 30.000 Monatsumsatz als Selbstständiger oder Alleinhandel machen. Das ist natürlich nicht Umsatz, ist nicht Profit, ganz klar, aber du hast trotzdem ein Vehikel, was einmal funktioniert und läuft. Und dann kannst du anfangen, Leute heiern. Ja? Und das war halt bei uns, wir haben Lead-Gen nie outquickert richtig und haben trotzdem, weil wir überlegt haben, wir wollen wachsen, haben wir irgendwen eingestellt. Das war dann natürlich nach 3 Monaten der biggest waste of money ever, wieder rauskaut, weil er für nichts war und es nichts gebracht hat. Nicht an der Person selbst gelegen, sondern unserem Leadership, Strukturen und Prozessen. Und genauso haben wir uns ein bisschen dann im Kreis dreht und haben relativ lang, ich glaube über 1 Jahr, 1,5 Jahre, wirkliche Schwierigkeiten gehabt, viel Nachfrage zu generieren.
War dir das damals bewusst, dass Lead-Generierung der Engpass ist? Oder was waren so die Engpässe, die du damals gesehen hast, wo du sagst, okay, daran hast du gearbeitet? Hast du wirklich konstant an Lead-Generierung gearbeitet? Oder vielleicht ist es auch so, ich glaube, viele, auch die bei uns jetzt sind, denen ist es nicht bewusst, glaube ich auch, dass Lead-Generierung der Engpass ist und arbeiten möglicherweise auch am Offer, an diesen Strukturen. Würdest du das auch sagen, dass das
also war? Ich würde sagen, es war mir sehr lang recht bewusst. Was mir aber nicht bewusst war, war, dass jede andere Tätigkeit, die ich mache, die größte Zeitverschwendung überhaupt ist. Mhm. Ich habe zum Beispiel viele Kurse konzipiert und so damals, ja, so Konzepte aufgebaut, wie du das Ganze machen kann und so. Und mir war aber nicht im Verständnis klar, dass das die größte, dass ich auch nichts tun könnte, ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, wie viel mache ich wirklich in Zeit investiert, damit wir im Lead-Gen besser werden, dass dieser Skill verbessert wird. Wenn ich das als meinen Tag sehe und das Einzige ist, was ich wirklich als Arbeit dotieren darf, ja, und der Rest ist mehr oder weniger einfach Freizeit. Dann würde ich jetzt rückwirkend sagen, okay, ich habe fast einen ganzen Tag Freizeit gemacht. Ich habe zwar einen ganzen Tag gearbeitet, aber an den falschen Dingen. Und wenn du an den falschen Dingen arbeitest, kommst du halt nicht und nicht voran. Ja. Das heißt, das war, glaube ich, das Hauptding bei uns damals, so nicht das Verständnis davon zu haben, was heißt an der richtigen Sache arbeiten. Mir war bewusst, dass Lead-Gen ein großer Engpass war. Mir war das bewusst. Ja. Ich habe nämlich ganz verstanden, was ich machen muss, um voranzukommen. Mhm. Uns hat es halt damals auch niemand so wirklich gezeigt und gesagt. Ich würde auch sagen, die Informationen, die es heutzutage im Internet gibt, waren damals auch nicht so krass und gut. Aber wir haben einfach an den falschen Dingen gearbeitet. Ja? Das war so das Core-Element. Dann das lang gepaart, also mit wirklich, wir haben nicht lang genug und intensiv genug daran gearbeitet. Wir haben geglaubt, wir schalten jetzt mal Ads und es funktioniert. Fuck, Ads funktionieren nicht. Das war so ein bisschen sehr schnell. Und dann irgendwann nach vielen, vielen Fehlversuchen und Sachen, die nicht funktioniert haben, war es irgendwann so der Gedanke, okay, es muss das Angebot sein. Und dann habe ich so Angebot-Jumpen angefangen. Dann habe ich zwischendurch überlegt, ob ich Verkaufstrainings mache, ob ich das mache, ob ich das mache. Und dann habe ich in der Phase, das weiß ich noch, dann Empfehlungen war der Gedanke, also Empfehlungstraining, wir positionieren uns als Empfehlungstool. Extrem lang, so in meiner Wahrnehmung damals hat extrem lang. Irgendwie ein Jahr, eineinhalb Jahre, was auch immer. Wenn es viel Arbeit ist und es gar nichts bringt, dann fühlt sich das lang an. Ja? Irgendwann war so der Punkt, okay, Offer muss es sein. Und das ist auch eine gefährliche Phase, glaube ich. Weil wenn man dann einmal was macht, dann wird es zur Gewohnheit. So gefühlt, ich habe dann alle vier Wochen neue Shiny Object gesehen, okay, ich muss jetzt das Offer machen. Okay, ich muss jetzt das Offer machen. Und das ist, glaube ich, 3-4 Monate so gegangen, dass ich alle 3-4 Monate gechanged habe, was ich jetzt mache. Ja? Weil die Lösung liegt im Offer und nicht im Lead-Gen mehr so ein bisschen. Ja? Und das ist natürlich auch was schwierig ist, weil je mehr man etwas macht, umso normaler wird es. Wenn ich ein Offer jumpe, umso normaler wird es, dass ich Offer jump. Das ist das Gleiche bei Jobhoppern, ja. Wenn Leute Jobhopper sind, so quasi, die bewerben sich bei dir und du merkst, Alter, die haben irgendwie jedes halbe Jahr bis eineinhalb Jahre ihr Unternehmen gewechselt. Das sind Jobhopper, ja. Und je mehr du so etwas bist, umso mehr wirst du auch so, ja. Je mehr du etwas machst, umso mehr wirst du so. Wenn du ein Anwalt bist, der den ganzen Tag irgendwie Menschen verklagt und irgendwie mit denen fightet, dann wirst du halt ein Mensch, der wahrscheinlich mehr fightet und mehr Menschen gern verklagt, ja, beispielsweise. Und wenn du halt mit Menschen Happiness erzeugst und Freude, dann wirst du mehr so. Und wenn du den ganzen Tag, keine Ahnung, eine Krankenschwester bist und dich um Menschen sorgst, dann wirst du vielleicht umsorgender noch, ja. Your work works on you more than you work on it. Und wenn du halt Jumpy-Jumpen anfängst, dann wirst du halt mehr und mehr zu einem Jumpy-Jumper. Und das ist halt auch so ein bisschen eine Droge, ein Muster, das man unterbrechen muss, glaube ich, wo viele einfach falsch liegen. Und da muss man einfach, glaube ich, in meiner Welt ist das Sinnvollste da, sich einen Berater zu holen, der soll Lead-Gen am zeigen, wie es geht. Und man muss sich halt festnageln, weil wir sehen auch immer Kunden, ne? Die einen oder anderen, die halt glauben, dass sie Jumpy-Jumpen müssen. Und ja. Wir werfen halt dann immer das Lasso ein und ziehen die zurück und holen die rein wieder, damit sie halt nicht Offer hüpfen und irgendwie alle 3 Wochen ändern. Und selbst sehr erfolgreiche Unternehmer, die auch recht gut sind, machen auch gern Jumpy-Jump-Aktionen.
Ich glaube, das ist auch vielen Unternehmen, die gerade auch weiter sind, nicht ganz bewusst. Was würdest du deinem alten Ich auch raten, jetzt vielleicht als Routine, als To-Do, dass du rauskommst aus dieser, den ganzen Tag nicht wirklich an den Dingen arbeiten, die das Unternehmen voranbringt. Mm. Weil wir sehen so viele Kunden, die auch zu uns kommen, die viel arbeiten, die wollen. Ja, also es liegt nicht an der Motivation, weil einfach an dem, sie arbeiten an den falschen Dingen und kommen deshalb nicht voran. Ja. Du hast gesagt, genau das war damals ja auch bei dir. Ich kann mich auch erinnern, Podcasts, Newsletter, Instagram-Stories, whatever, ja. Dementsprechend, was würdest du deinem alten Ich jetzt sagen, vielleicht auch als Routine, damit die Person, der alte Stefan, dranbleibt und an den relevanten Dingen arbeitet? Ja.
Eine wichtige Grundlage ist einfach, von seinem eigenen Angebot sehr überzeugt zu sein. Grundsätzlich am Anfang fragen sich viele Menschen so, kann das funktionieren, was ich mache? Ja, kann das eine große Firma werden? Ich würde einfach etwas machen, wo es schon große Vorzeigebeispiele gibt. Das heißt, du machst vielleicht jetzt nicht die Reels-Agentur oder die Shortform-Agency nur für rothaarige Frauen als Zielgruppe, weil davon gibt es wahrscheinlich keine Ahnung, 3 Millionen Firma. Gibt es wahrscheinlich in Deutschland nicht, die nur auf rothaarige Reels-Agency-Frauen geht. Sondern vielleicht beispielsweise eine Recruiting-Agentur, gibt es viele große. Ja, ich weiß, der Markt ist ein gewisser umkämpfter Markt, das kann auch was anderes sein, aber ich würde ein Offer einfach nehmen, wo du nicht das Rad neu erfinden musst, damit du das nicht hinterfragen musst. Das Einzige, was du hinterfragen müsstest dort, ist deine Execution, deine Umsetzung. Das gibt einem schon mal ein bisschen mehr Sicherheit, ja, weil nach wie vor kenne ich keinen wirklich großen Produktivitätscoach für Unternehmer, kenne einfach keinen und der Größte ist, glaube ich, der irgendein Dude, der sich irgendwie Umsetzer oder sonst irgendwas nennt. Kein Plan, was der Umsatz macht. Ich glaube nicht, dass der mehr als 150 bis 200k Umsatz monatlich macht, ja. Und deshalb glaube ich nicht, dass das ein wirklich nachhaltig perfekt scalable Offer ist. Aber es gibt viele andere Offer, die gut funktionieren. Konzentriere dich auf eins, was gut ist. Dann Überzeugung ladest du auf, indem du mehr machst. Das heißt, wenn du zum Beispiel, sagen wir, du schaltest Ads für Coaches als Dienstleistung, bilde dich intensiv weiter in dem Thema, dadurch ladest du Certainty auf, dadurch entwickelst du deine Fähigkeiten und dadurch wirst du überzeugter. Das ist wahrscheinlich 2 Stunden am Tag. Und den Rest dezidiert fokussiert auf Lead-Generierung. Ja, wenn du Leads nicht generieren kannst, dann musst du dich darauf massiv konzentrieren. Ja, alle Zeit, die du hast, abgesehen von Fulfillment-Zeit. Fulfillment-Zeit stelle ich noch einmal hinten an, erkläre ich noch nachher, wie man es machen soll, aber grundsätzlich alle Zeit, die du hast, auf Lead-Generierung. Wenn du Ads schaltest, voll in Ads. Lern Creatives, lern, wie du das machen musst. Schau dir Videos dazu an, bild dich in dem Bereich weiter und so weiter und so fort. Schau dir andere an, wie sie Ads machen. Lern Copywriting. Das musst du richtig meistern und tun. 3-4 Stunden am Tag wird richtig, richtig gut. Dadurch entwickelst du Fähigkeiten. Wenn es Cold Calling oder Outbound ist, was auch immer, mach das all day, every day. Mach das konstant, kontinuierlich und bilde dich auch dort weiter. Trainiere dich dort. Ja, bedeutet, kauf dir Beratungen, Coachings, was auch immer, zu diesen Themen. Ja, und das ist nicht nur, dass du eines kaufen musst und dann, okay, es muss jetzt funktioniert haben. Weil ich kann dir sagen, bis das erste Mal Leadgen bei uns funktioniert, haben wir uns, glaube ich, 5 Beratungen gekauft. Ja, was auch immer. Aber das Wichtige ist, nicht aufhören. Weil ich kann dir sagen, erstens, es gibt wirklich gute Unternehmen, wie beispielsweise unseres. Zweitens, es ist aber auch nicht immer so, dass immer alles perfekt sofort funktionieren muss. Manchmal muss man konstant dranbleiben. Ja, zum Beispiel ein Kunde von uns, mit dem haben wir Ads geschalten, der ist nach 3,5-4 Monaten, wo die Ads gelaufen sind, hat er erst den Return of Invest reingeholt. Aber jetzt hat er halt innerhalb von einer Woche irgendwie 40.000 Euro Umsatz damit abgeschlossen. Mit 4K Adspend, ja, im Führungskräftebereich. Deshalb, es ist nicht so, okay, schwarz-weiß. Es ist was, was aufgebaut werden muss und gescheit gemacht werden muss. Und deshalb die Zeit dezidiert dort konzentriert investieren. Wenn du dann geschafft hast, Termine zu generieren, 5 bis 10 Termine pro Woche oder Leads, die du anrufen kannst und sagen kannst, hey, habt's Bock und irgendwie so. Wenn du das geschafft hast, dann alle Kraft und Zeit und Energie, wenn du es nicht kannst, Sales zu meistern und Sales zu lernen investieren. Mach mit anderen Roleplays, schau dir Sales-Kurse an, krieg Sales-Reviews von irgendwelchen Leuten. Vielleicht gibt es gute Coaches draußen wie uns, die dir Sales-Reviews machen, ja, und so weiter und so fort. Schau, dass du im Sales einfach massiv besser wirst. Weil je besser du in dieser Fähigkeit wirst, umso besser ist die Auswirkung für alle weiteren unternehmerischen Skills. Und jeweils immer nur auf den Engpass konzentrieren. Wenn du Leadgen noch nicht gefixt hast, gib einen Scheiß auf Sales. Du brauchst kein Sales-Skript, du brauchst nichts. Mach einmal Leadgen erst, meister das einmal und dann gehst du zum nächsten Schritt. Erst wenn du den Flow dahinter geschaffen hast. Und deshalb nicht versuchen, alles perfekt zu machen. Du brauchst am Anfang auch kein unendlich skalierbares Produkt. Du brauchst nicht den perfekten Videokurs, der fertig sein muss, den du dann irgendwie mit Kombination mit Coaching verkaufen kannst. Fang einfach einmal an, deine Zeit zu verkaufen und schau, dass du das verkaufen kannst gescheit. Mach das als allererstes. Leadgen, Sales und dann läuft die Partie. Und dann kannst du verschiedene Dinge andere machen. Und wenn du jetzt ein bisschen Umsatz machst und ein paar Kunden hast, darfst du nicht in diesen Modus verfallen, okay, ich mache jetzt nur mehr Fulfillment den ganzen Tag und ich glaube, dass das die Lösung ist. Nein, du kriegst Fulfillment auch gelöst in 3-4 Stunden am Tag wahrscheinlich, wenn du irgendwie 3-4-5K monatlich machst, ja. Dann mach das am Ende des Tages und am Anfang musst du Leadgen machen. Eat the Frog. Und wenn du das nicht machst, leg dich an den Strand, chill im Garten, chill im Meer, mach irgendwas anderes, aber du nicht arbeiten, weil das ist Zeitverschwendung. Wenn du nicht Leadgen und nicht Sales, je nachdem, wo der Engpass ist. Wenn du das nicht machst, ist alles andere Zeitverschwendung. Und komme nicht mit der Ausrede, die viele immer sagen, ja, ich muss mich ja um Buchhaltung kümmern, ich muss Unternehmen, Geschäftsführung machen, ich muss mich um Versicherungen kümmern, ja. Bullshit. Das ist die größte Lüge, die du selber einfach auftischst. Das ist nicht was, was unternehmerisch Zeit kostet, außer du investierst die Zeit irgendwie komplett unsmart, ja. Ich kann dir sagen, nach Beratung über 500 selbstständigen Unternehmern, dass das kein relevantes Zeitkontingent ist, was da drauf geht. Deshalb, es gibt keine anderen Prioritäten. Und da solltest du dich ausschließlich auf diese Prioritäten konzentrieren, denn das ist nicht das, wie ich es gemacht habe am Anfang. Ja, und als ich das dann gelernt habe zu machen, diszipliniert mich auf die relevanten Sachen zu konzentrieren und mich sonst mit nichts zu befassen, ab dann hat es plötzlich gut angefangen zu funktionieren. Und ab dann habe ich die richtigen Sachen gemacht und dann macht Spaß und kommt Bewegung rein.
Wenn wir jetzt zurückgehen, wir waren beim Produktivitätscoaching, Leadgen als Engpass, du bist von einem Offer zum anderen gehüpft, bis einmal was funktioniert hat. Was war dann das, was dann gegreift hat, im Endeffekt das Offer, ja? Wo würdest du sagen, war das erste Mal dann auch Momentum drinnen? Ja, was war der Punkt, der Wendepunkt?
Ein großes Defizit, was ich damals gehabt habe, würde ich sagen, genau das war zu der Zeit, bevor es das erste Mal funktionieren angefangen hat, war Shiny Object Syndrom. Ich habe den Dingen nicht genug Zeit gegeben und genug Geduld gegeben, dass ich etwas lang genug durchgezogen habe. Das war so eine Phase, ich würde sagen 3-5 Monate, wo ich echt die Sachen hin und her gesprungen bin und ich habe nicht diese Gewohnheit gehabt, dass ich etwas lang genug durchziehen lasse. Und was für mich damals ein glücklicher Zufall war, ist, dass ich mit unserem damaligen Ex-Geschäftspartner zusammengegangen bin. Ich habe, würde ich sagen, eine gute Umsetzungsenergie und Umsatzenergie mitgebracht und er genauso. Und wir haben dann, was wir damals gemacht haben, er hat so ein Angebot gehabt, Social Media Marketing Agentur für KMUs und wir haben gesagt, hey, wir machen da jetzt eine gemeinsame Firma draus. Und was wir einfach gemacht haben, ist, wir haben nichts anderes gemacht, außer uralte Leads von ihm irgendwann einmal, von Events, was auch immer, hat die nie angerufen. Ich habe die alle angerufen, die haben teilweise nicht einmal einen Plan gehabt, wer sie sind. Ich habe die alle angerufen, einfach terminiert und dann hat er Closing Calls gemacht. Dann haben wir genau das gemacht mit Webinaren, mit Kooperationspartnern und das einfach durchgezogen. Und dann haben wir einfach LinkedIn Berserker-Aktion gemacht und alle Menschen angeschrieben, angesprochen, Sprachnachrichten versendet und so weiter und so fort und Berserker-mäßig Leadgen gemacht. Was ich sagen würde, was bei uns damals einfach oder von den vielen Fehlversuchen davor zu dem, war das System, was mich Also unser Ex-Geschäftspartner war quasi das Vehikel. Wir haben schneller, durch die doppelt so schnelle Umsetzung, haben wir schneller Ergebnisse gesehen. Das war das Erste. Dadurch habe ich nicht so dieses Shiny-Object-Bedürfnis gehabt. Das Zweite ist, Social-Media-Marketing war viel einfacher zu bewerben und zu vermarkten als fucking Produktivität. So viel einfacher, das war absurd. Ich habe plötzlich die Leute angerufen und die haben Interesse gehabt. Produktivität, Euler, probier mal ein Unternehmer von Produktivität zu überzeugen. Ja, das wollen vielleicht 5% der Unternehmer, wenn überhaupt. Also es war halt... war halt absurd anders. Das Offer war 10-mal besser, 100-mal besser, obwohl es damals nicht richtig geil war, war es halt 100-mal besser. Ja? Das ist das Zweite. Und das Dritte war dann halt, dass wir, dadurch, dass wir gegenseitig sozusagen uns Accountability gegeben haben, haben wir uns gegenseitig vom Jumpy-Jumpen abgehalten, so ein bisschen. Ja? Ich würde nicht sagen, dass ich das damals komplett noch abgelegt habe, aber ich würde sagen, wir haben uns da gegenseitig sehr, sehr gut davon abgehalten. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, und ich habe gewusst, was muss ich machen. Und nachdem Lead-Gen einmal funktioniert hat, einen Hörer in die Hand nehmen und Menschen anrufen, war damals nicht so meine Challenge. Ja? Und dann haben wir halt das brutal berserkermäßig gemacht und dann relativ schnell, weil wir gut Umsetzungskraft gemeinsam reingelegt haben, kann man erinnern, im ersten Monat haben wir damals gemeinsam 50.000 Euro Umsatz, glaube ich, abgeschlossen, dann 60.000, haben wir gleich ein Büro geholt, Setter eingeheiert und so weiter und so fort. Und dann hat sich die Maschine schon gedreht. Ja. Und dann in einer drehenden Maschine ist immer alles einfacher. Das wirst du experiencen, wenn du das erste Mal eine drehende Maschine hast, die läuft oder einfach vorne mehr reinschütten musst. Das musst du, dieses Momentum-Wheel musst du beibehalten mit aller Kraft, die es geht, dass dieses Radl sich nicht aufhört zu drehen und du das ständig weiter pusht. Weil Momentum ist extrem wichtig. Heute in unserem Vertriebsteam genauso wie damals. Ja. Wenn Momentum einmal einreißt, mache ich alles in meiner Kraft, dass das Momentum wieder schnellstmöglich da ist, weil das ist der Glaube und die Funktionalität im Kopf von allem, von dir und von deinem Team. Und deshalb Momentum ist extrem entscheidend, das haben wir damals sozusagen gemacht. Das heißt, die drei Sachen waren Marketing-Off, ein Marketing-Angebot quasi, also was wir angeboten haben, war Social-Media-Marketing-Dienstleistung, wesentlich besser als Produktivität für Unternehmer. Das zweite war, wir haben uns gegenseitig einfach die Accountability gegeben, dass man immer jumpy-jumpen und durch die gemeinsame Power haben wir einfach so viel schneller Ergebnisse produziert, dass diese Ergebnisse sozusagen so ein bisschen die Feedback-Loop verschnellt haben, dass diese kurzfristige Ungeduld, die ich damals extrem hart gehabt habe, kein Problem mehr war. Dann haben wir viele Sachen einfach gemeinsam getestet und immer Sachen gesehen, die funktioniert, und dann sind wir dort richtig raufgejumpt. Und da wir gemeinsam gute Umsetzungspower gehabt haben, war damals sozusagen das erste Momentum-Vehikel.
Das war ja damals in Österreich, in Graz noch, und die Agentur ist ja sehr schnell skaliert im Endeffekt auf 12 ja. Mitarbeiter, sehr rasch. Was würdest du sagen, war dann der Engpass? Ja? Weil es hört sich jetzt gut an im Endeffekt, hat ja vertrieblich gut funktioniert, ihr wart da beide vertrieblich sehr geschickt. Wo war dann der Engpass, dass du sagst, okay, das hat dann nicht weiter skaliert, weil im Endeffekt, sonst wären wir ja nicht hier, wenn du jetzt dann die Agentur weitergemacht ja. hättest.
Damals war das so, dass das Fulfillment war mehr oder weniger, hat nichts mit mir zu tun gehabt, also es war nicht in meiner Verantwortung und damit habe ich nichts zu tun gehabt. Und von meinem Ex-Geschäftspartner damals war die Freundin eigentlich primär verantwortlich für das Fulfillment. Und Fulfillment ist halt etwas, wo du, so wie wir das auch heute betreiben, eigentlich immer so machen solltest, du solltest ständig überlegen, wie kann das Produkt noch besser werden, wie kann es noch besser werden, wie kann es noch besser werden und intensiv daran arbeiten. Du darfst natürlich nicht 24/7 ausschließlich daran arbeiten, wenn du irgendwie Kundengewinnung auch machen musst, aber es ist was, was ständig eine kontinuierliche Verbesserung haben sollte. Und das war damals halt nicht der Case. Ja? Das heißt, damals haben wir nicht das Verständnis davon gehabt und ich habe es halt nicht in der Verantwortung gehabt, weil ich reinkommen bin und ich habe halt einen sehr starken Zwang auf Qualität, ja, und irgendwann war dann halt immer mehr und mehr, wir haben das in 8 Monaten auf 12 Mitarbeiter aufgebaut, aber irgendwann war dann irgendwie immer mehr und mehr klar, hey, die Qualität, die ist gar nicht so, wie ich es mir gedacht habe, und dann war eigentlich der Switch, dass wir gesagt haben, okay, lass uns einfach, wir haben wirklich gute Kundengewinnung, wir haben LinkedIn gemeistert, wir haben Webinare gemeistert, wir haben Sales gemeistert, wir haben die Sachen gut gemacht, lass uns einfach das anderen beibringen, anderen zeigen. Zuerst haben wir so probiert, so Done-for-You LinkedIn-Marketing zu machen, als Done-for-You-Dienstleistung, haben wir relativ schnell gesehen, dass das eher schwierig ist. Das ist eher, also bei LinkedIn-Marketing ist es ein bisschen kompliziert, warum das der Case ist, aber die Art, wie wir es damals gemacht haben, ist einfach sinnvoller, wenn man es einem Kunden beibringt. Und dann haben wir intensive Sales-Training noch mit denen gemacht und das war quasi damals unser Einstieg in den Consulting-Space. Und das war unsere allererste Beratung, die wir gemacht haben. LinkedIn und Webinare und damit gescheiter Sales.
Verstehe. Ich meine, Agentur und Consulting, ich meine, beides eine Dienstleistung, trotzdem unterschiedlich. Was würdest du sagen, waren dann die Herausforderungen jetzt von Agenturmodell auf jetzt ab Beratung jetzt zu switchen? Ja? Was war das, wo du sagst, okay, das hast du vielleicht auch nicht gewusst, bevor du diesen Switch gemacht hast? Ja?
Ich meine, ich habe vorher Consulting gemacht, daher habe ich ungefähr gewusst, wie Consulting funktioniert und was das Ding ist. Ich würde einfach sagen, dass es einfach von Anfang an in den Verantwortungsbereichen damals so war, dass beim Consulting klar war, dass ich mehr oder weniger verantwortlich fürs Fulfillment bin. Und damit habe ich zu 100% in dem Produkt widerstehen können. Wir haben gewusst, die Produktqualität ist gut, weil ich halt sehr, sehr schlechte Erfahrungen auch selber gemacht habe und mir immer großes Anliegen ist, dass wenn wir was haben, dass das wirklich absurd gute Qualität ist. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile das, was unser Unternehmen auch auszeichnet, dass wir einfach sehr, sehr starken Produktfokus und Qualität auf, sehr starke Qualitätsansprüche haben. Im ganzen Team, überall, ja, haben einfach alle sehr, sehr starke Fokus auf Fulfillment, ja, was in vielen, vielen anderen Beratungshäusern sehr, sehr viel anders ist. Und ich glaube, das war halt so das Hauptding, ja, dass ich halt dann mit dem Switch ins Consulting, dass damals einfach so war, dass klar war, mehr oder weniger, okay, da habe ich die Verantwortung dafür und damit hat es dann ein bisschen anders funktioniert. Damals war so der Gedanke, hey, Agentur ist halt eher schwierig, das war halt damals von meinem Ex-Geschäftspartner der Gedanke, dass Agentur halt ein schwieriges Modell ist. So. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass Agentur ein schwieriges Modell ist, ganz im Gegenteil. Ich würde nur sagen, wie bei allem, man muss halt im Fulfillment sehr ständige Optimierung machen und Menschen eng kontrollieren, Sachen schauen, dass die Qualität da ist, dann funktioniert es und nicht einfach Sachen dahin wurschteln. Ja. Und das ist so das Ding. Ich glaube, am Ende des Tages, alle Modelle funktionieren sehr, sehr gut, aber es ist halt so die Verantwortung am Ende des Tages. Und ich glaube, der, wenn du Geschäftspartner hast und deinem Geschäftspartner das macht, Fulfillment sollte halt schon der verantwortlich sein in den Startphasen gerade unbedingt, der halt dem wirklich das am Herzen liegt, dass da richtig gute Qualität drinnen liegt. Ja. Und nicht der einfach sehr, sehr schnell einfach Leute reinklosen möchte und dann irgendwie weiterlaufen möchte, weil das nicht der ganz richtige Attitude für Produktqualität am Ende des Tages ist.
Geschäftspartner ist ja sehr spannendes Thema, würde ich mal sagen. Leute da draußen haben wahrscheinlich auch einen Geschäftspartner. Vielleicht sind sie auch in einer Geschäftspartnerschaft, wo sie nicht ganz happy sind oder vielleicht wo die Kombination nicht ganz gut passt. Du hast einerseits gesagt, okay, es ist wichtig beim Geschäftspartner, dass man das gleiche Verständnis von Qualität auch mitbringt, dass man diese gleichen Werte, würde ich jetzt einmal sagen, ja, vielleicht auch lebt. Was sind denn jetzt, du hast ja da auch Erfahrungen gemacht, ja, und jetzt gehen wir dann auch weiter in die Journey nach dieser Beratung. Was würdest du jetzt Leuten mitgeben, die einen Geschäftspartner haben, die überlegen, mit einem Geschäftspartner möglicherweise auseinanderzugehen oder mit einem einzugehen? Was sind deine Learnings daraus? Ja?
Also ich würde sagen, Geschäftspartnerschaft ist eigentlich sehr, sehr stark so ein bisschen wie fast so wie eine Partnerschaft, wie eine Ehe so ein bisschen, ja, und ich glaube, dass man halt in der Anfangsphase gerade viele sich zu schnell irgendwie auf Partner werfen, sowas bei uns damals auch, wir haben uns super schnell mit dem einfach entschieden und gesagt, wir machen das gemeinsam. Ich habe auch vorher wirklich ungefähr 4 Geschäftspartnerschaften gehabt, die auch nicht funktioniert haben, ja, sehr, sehr viele, also sehr, sehr viele, ja, und ich bin mit den Leuten nach wie vor gut befreundet, aber es hat halt nicht gut funktioniert und davon sind Leute auch teilweise richtige Killer, nach wie vor richtige Maschinen, aber es hat halt nicht sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das Wichtigste bei Geschäftspartnerschaften ist grundsätzlich einmal erstens sehr, sehr langsam angehen und eine gute Gewöhnungsphase aneinander zu haben, dass man sieht, okay, wie funktioniert das, wie läuft das, wie will man das, ja. Und dann geht es, glaube ich, einfach darum, je nachdem, wie man aufgestellt sein möchte, ja. Wir wollen sehr, sehr große Sachen aufbauen, ja. Wir wollen Milliardenimperium aufbauen und dafür müssen Leute halt an Bord sein, die Bock haben, langfristig den Weg zu gehen, ja. Und nicht, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 5 Millionen Vermögen hat, dass man dann nur mehr chillt und am Strand die Kokosnuss schlürft und irgendwie das Leben genießt, ja. Das funktioniert nicht. Das heißt, die Enddestination muss so ähnlich wie möglich sein, meines Erachtens nach, damit es nicht Konflikte ergibt, ja. Weil wenn der eine Ultrafreiheit will, Ultrafreiheit und der andere will Wachstum, dann funktioniert das halt, dann kommen in so vielen kleinen Entscheidungen Wertekonflikte auf. Ja. Und deshalb ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach eine gemeinsame Richtung und eine gemeinsame Vision einmal hat, wo möchte man hin und wie möchte man sein. Und dann ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Sache, das Thema Wertefit, ja, dass man einfach so das Gefühl hat, so, keine Ahnung, respektloser Umgang geht mir ultra am Sack, wenn irgendwer respektlos mit wem umgeht, ja, will ich nicht haben in unserer Company, ich will nicht, dass mit Kunden respektlos umgegangen wird, ich will nicht, dass Teammitglieder untereinander respektlos reden, Respektlosität finde ich einfach nicht so nice, obwohl das kein Wort ist, aber respektlos mit anderen umgehen finde ich nicht so gut. Und es gibt halt viele Sachen, die man vielleicht möchte, nicht möchte und ich glaube, dass es da einfach ganz, ganz wichtig ist und entscheidend ist, sich selber einfach Gedanken zu machen, was will man, wie will man es und das dementsprechend aufbauen. Und dann ist es halt, glaube ich, am Ende des Tages sehr, sehr sinnvoll, dass es halt ergänzende Fähigkeiten sind und nicht, dass man genau das Gleiche kann und genau die gleichen Fähigkeiten und Skills hat, weil dann ist es irgendwie nicht so das massiv Sinnvolle meistens, ja. Und dann ist es halt, glaube ich, geht es halt darum, dass man das Ding einmal gescheit aufbaut und dann halt nicht hinterfragt, ja. Ich glaube, was viele falsch machen, ist, sie starten mit wem rein und machen und dann hinterfragen sie regelmäßig. Ich glaube, es ist einfach die Sache, man sollte sich gut überlegen, ob man es macht, ganz langsam rein und wenn, dann sollte man halt gescheit committen, weil bei einer Geschäftspartnerschaft, ich habe noch ganz wenige Geschäftspartner gesehen, die sich getrennt haben und ich habe schon einige gesehen von Kunden, die sich getrennt haben und ganz wenige davon ist die Firma nicht komplett zerbrochen. Alle eigentlich davon haben immer von null gestartet. Bei uns damals auch, ja, wir haben Heartbeat, von null auf gestartet, weil wir uns von einem Ex-Geschäftspartner getrennt haben und dabei ist im Prinzip die ganze Firma mehr oder weniger zerbrochen, ja, und auf beiden Seiten, ja, also unsere Firma, wir haben damals so 50-50 Firma gehabt, er hat mehr oder weniger nichts davon gehabt und wir mehr oder weniger nichts davon gehabt, ja, also außer die Skills und das Know-how ist eigentlich alles zerbrochen dabei und das ist eigentlich immer, das sehe ich in jeder Partnerschaft eigentlich, die zerbricht und deshalb, ich glaube, was entscheidend ist, ist bei Partnerschaften sich viel langsamer das Ganze reingehen, viel genauer aneinander gewöhnen und schauen, ob das passt. Und dann, wenn es passt, halt nicht irgendwie einfach sich committen und durchziehen. Weil beispielsweise Charlie Munger und Warren Buffett sind, glaube ich, zwei sehr, sehr gutes Beispiel an Geschäftspartnern, die sich wahrscheinlich nicht regelmäßig hinterfragt haben, ob sie weitermachen wollen oder nicht den Weg. Und sie haben ein magisches Leben gehabt. Der Charlie Munger ist ja gestorben und hat, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Leben gehabt. Hat alles Geld der Welt gehabt, was er jemals braucht, weil irgendwie, keine Ahnung, mit 3-4 Milliarden Euro sterben. Ich meine, das braucht ja kein Geld. Das ist ja nicht notwendig. Und haben ein Happy Life gehabt. Und ich glaube, die Menschen, mit denen man arbeitet, in der Phase von 20 bis 60, 70, je nachdem, wie lange man arbeiten will, ist die Zeit mit Abstand, mit dem man am meisten Zeit verbringt, mit Abstand, ja. Das heißt, mit Gernot zum Beispiel verbringe ich 100-mal mehr Zeit als mit meiner Mutter, meinem Vater, meinen Freunden. Ich meine, der Gernot ist mein bester Freund, aber wenn man jetzt außerhalb von der Arbeitswelt sieht, ist es einfach mit Abstand die Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt und deshalb ist, glaube ich, da das Entscheidende einfach, dass man am Ende des Tages die Sachen so aufbaut, dass man langfristig vielleicht den Weg dann gemeinsam gehen will und dann halt durchzieht und Spaß hat und Freude daran hat und das Picking halt am Anfang gut macht und die Entscheidung da gut trifft und auch wenn es einmal irgendwie eine Fehlentscheidung war, ist es, glaube ich, sinnvoll, das anzusprechen und zu klären. Aber ich glaube, wenn man, keine Ahnung, 3-4 Jahre gemeinsam arbeitet, dann soll man es einfach durchziehen und machen, weil ich glaube, das bringt dann langfristig bestmöglich voran.
Ich meine, ich habe ja selber auch einige Partnerschaften gehabt, in dem Sinne da auch Erfahrung. Und auch jetzt bei dir zurück und wenn ich es jetzt auch auf mich repliziere, am Anfang ist man halt, glaube ich, so, okay, der ist ein Freund und der will auch und man denkt, ich glaube, man stellt sich auch die falschen Fragen dementsprechend, ja. Vielleicht hast du da auch, ich meine, du hast einerseits gesagt, langsam starten, ja. Langsam starten bedeutet jetzt, so wie ich es auch verstehe, okay, man muss jetzt nicht am Anfang direkt das Erste, was man ist in Österreich, wenn man ist, eine GmbH gründen genau. Und das sofort zusammen machen, safe. Bevor man irgendwas startet. Ja, man kann ja ein bisschen unverbindlicher genau. Mal in die Sache hineingehen, hätte ich jetzt auch so gesehen. Andererseits Werte. Ich habe so das Gefühl, viele Leute, die auch in Partnerschaften gehen, die stellen vielleicht die falschen Fragen oder denken, es ist ein Wertefit und denken, dass es auch das gleiche Ziel ist, weil sie sich möglicherweise auch nicht so lang den Horizont ausmalen. Ja. Ja. Vielleicht denken sie auf die nächsten 3 Jahre und auf die nächsten 3 Jahre haben sie das gleiche Ziel. Ja. Was würdest du den Leuten mitgeben, dass du sagst, okay, diese Fragen sollen sie sich stellen, damit sie wirklich prüfen, ist das ein Wertefit? Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, Werte müssen passen und Ziel muss passen, für viele denken, dass es richtig ist, aber gehen es vielleicht auch noch falsch an.
Also ich glaube, es kommt auf ganz, ganz viele Sachen runter. Es kommt auf den Alltag. Wie trifft man Entscheidungen? Wie handelt man? Wie arbeitet man? Wenn man sich bei ganz, ganz vielen Themen einfach immer uneinig ist und ständig irgendwie herumdiskutieren, herumstreiten muss und einfach ein komplett anderes Verständnis hat. Oder wenn man sich denkt, Alter, wie handelt denn der jetzt gerade bei deinem Geschäftspartner beispielsweise und du das null nachvollziehen kannst, dann ist das alles so ein bisschen Indizien dafür, dass irgendwo da Schwierigkeiten sind. Dann kann man drüber sprechen und soll man es ansprechen und dann muss man schauen, woran liegt es, weil vielleicht sind es Fähigkeiten, die nicht ausgeprägt sind, wo man sich dran gewöhnen muss und dann muss man die halt developen. Kann durchaus sein. Ich glaube halt, am Ende des Tages entscheidend ist einfach, dass man einfach sehr, sehr stark auf dieses langfristige Ziel, dass man da halt so ein gemeinsames Ding halt hat. Wenn man eine große Vision hat und Bock hat, was Großes zu machen, der eine schon und der andere nicht. Zum Beispiel, ich kenne einen Freund von mir, dem sein Ziel ist, großes Vermögen aufbauen, was auch immer, 500 Millionen. Und der hat einen Geschäftspartner und der sagt, nach 10 Millionen Euro wird er einfach nur mehr sein Leben chillen. Ich glaube, 5 bis 10 Millionen, was auch immer. Weil wenn du 5 bis 10 Millionen Euro mit 7% verzinst, dann kannst du damit irgendwie 30.000 Euro monatlich haben und damit kann man gut leben in Deutschland und Österreich, was auch immer. Und damit könnte man passiv leben. Das heißt, wenn man ein Vermögen von 5 Millionen hat und das halbwegs smart investiert, dann kann man davon passiv leben. Und das ist sozusagen sein Zielanspruch. Und vom einen ist das der Zielspruch und vom anderen ist es was anderes. Jetzt überleg dir nur mal, wie das Handeln anders sein muss. Ja? Der eine, der will irgendwie vielleicht große Private Equity Sachen bauen, der will Firmen kaufen und was auch immer. Der andere will einfach nur ein Coaching-Business, gut Geld verdienen und dann chillen und seinen Rest des Lebens einfach gutes Life haben. Ja? Und denk nur mal, wie anders diese Menschen handeln würden. Wie anders würden diese Menschen entscheiden? Wie anders ist das da? Und wenn die miteinander im gleichen Vehikel sitzen müssen, dann würden die Entscheidungen immer anders treffen. Immer. ja, und wenn man sich dann gemeinsam irgendwie die Entscheidung treffen muss, dann ist es irgendwie so ein scheiß Kompromiss und so ein deppertes Ding, was halt in der Mitte irgendwo doch nicht so geil ist und dann am Ende des Tages jeder was anderes will. Oder anderes Beispiel wäre, wenn einer ultra risikobereit wäre, er will all in bei allem gehen und irgendwie immer Russian Roulette mit allem spielen und der andere will eher mehr Sicherheit und lieber rich safe als quick quasi so, ja, dann ist es auch wieder ein schwieriges Ding, weil bei ganz vielen Entscheidungen, es kommt immer auf Entscheidungen zurück und wenn du Entscheidungen immer anders treffen wollen würdest, dann wird es echt zu einem Problem meines Erachtens nach, ja, und da rede ich noch gar nicht von so generellen Kommunikationsarten und so weiter und so fort, mit menschlichen Arten, wo man einfach viel drüber wegschaut, weil man halt einen Partner hat und dann schaut man drüber weg, sondern einfach so diese langfristigen Dinge. Und deshalb, wenn du einen Partner hast, stellt euch beide die Frage, gibt es irgendwas, wo man keinen Bock mehr hat? Was ist das Ziel, warum ich arbeite? Warum arbeite ich? Was will ich denn dahinter erreichen? Und welche Dinge möchte ich entwickeln? Und dann ist, glaube ich, super wichtig, dass man sich halt gemeinsam, wenn man Sachen macht, wenn man Fortbildungen macht, Entwicklungen macht, was auch immer, halt, dass beide am Start sind. Dass beide die Sachen entwickeln, weil wenn nur einer, keine Ahnung, bestes Beispiel, wenn man regelmäßig Bücher liest und regelmäßig Coachings besucht und das nur einer macht und der andere nicht und der eine arbeitet, keine Ahnung, 70 Stunden und der andere 40, in 3 Jahren werden das fundamental andere Menschen sein, fundamental andere Menschen, weil vor 5,5 Jahren habe ich keine Fähigkeiten und Skills gehabt und heute habe ich annähernde Fähigkeiten und Skills und das ist einfach durch viel Einsatz, viel Budget, was wir auch investiert haben, weil wir bereit waren, Reh zu investieren in Coachings, Beratungen, was auch immer, in Leute, aber auch viel Arbeitseinsatz und viel Wille einfach, der das Ganze vorantreibt. Und wenn jemand halt nicht will, dann kann man ihn nicht zwingen, ja. Und das ist genauso bei Mitarbeitern wie bei Geschäftspartnern, ja. Wenn du jemanden hast, einen Mitarbeiter, einen Vertriebler, der halt keinen Bock hat und halt nicht hart arbeiten will und nicht vorankommen will, da kannst du ihn nicht zu seinem Glück zwingen. Das geht nicht. Du kannst niemanden zwingen. Du kannst aus ihnen das Bestmögliche machen, aber du kannst halt niemanden zwingen. Und das ist bei Geschäftspartnern so wie bei Teammitgliedern, nur dass bei Geschäftspartnern halt ein viel komplexerer unternehmerischer Konstrukt rundherum gebaut wird, der halt das ganze Ding zerstören kann. Und deshalb auch da wieder, wir haben so viele Kunden mit Partnern, Ex-Geschäftspartnern oder was auch immer und die Trennungen sind meistens auch manchmal ein bisschen komplizierter, weil da steht wieder viel Geld am Spiel und so weiter und so fort. Deshalb, wenn du einen Partner hast, schaut, dass ihr gemeinsam on board seid, dass ihr gemeinsame Visionen habt, gemeinsam was vorantreiben wollt. Und wenn du überlegst, mit jemandem was zu machen, sei sehr ruhig, achtsam, probiert die Sache mal gemeinsam aus, schaut es einmal, gebt euch einmal einen Testzeitraum von 4, 5, 6 Monaten. Ja, ich weiß, klingt ultra lang am Anfang, ja, aber ist trotzdem, wenn du langfristig denkst und eine Firma aufbauen willst, in 10, 15 Jahren, die irgendwie vielleicht 100 Millionen, 200 Millionen, 400 Millionen Jahresumsatz machen soll, dann zahlt sich das aus, diesen Zeithorizont zu betrachten und nicht irgendwie schnell was zu machen, weil wenn die Grundlage nicht gut genug ist und die Grundlage ist am Anfang immer die am Ende des Tages Gründerstruktur und was auch immer, wenn die Grundlage nicht gut ist, dann wird alles andere shaky und dann funktioniert es nicht und deshalb da, glaube ich, sollte man sich einfach genug Zeit nehmen und nicht irgendwelche Quick Solutions machen und irgendwelche schnellen Dinge kreieren, die dann nicht zum Outcome führen.
Wir haben jetzt über Partnerschaften gesprochen, ja. Viele Leute, würde ich sagen, haben ja auch den Glaubenssatz oder möchten ja auch einen Partner haben, wenn sie starten und suchen dann, ja, weil natürlich starten, Selbstständigkeit ist schmerzhaft in dem Sinne. Ja, man sucht dann jemanden krampfhaft, ja. Man nimmt das, was man ja auch findet in dem Sinne. Und es kommt ja auch zusammen, weil wo sucht man? Ja, also ich habe auch eine Partnerschaft ja in der Agentur gehabt, weil wir einfach sehr, sehr, sehr ähnlich auch von den Skills sind. Dementsprechend würde ich sagen, würdest du den Leuten jetzt sagen, die vielleicht auch jetzt sagen, sie einerseits starten oder sind vielleicht jetzt bei 10K und überlegen, jemanden dazu zu holen, ist das was du jetzt machen würdest? Oder wie würdest du diese Entscheidung auch treffen? Ja, vielleicht auch jetzt rückwirkend. Du kannst dich vielleicht noch an deine Situation erinnern, wo du auch damals auch einen Partner gesucht hast.
Ich glaube grundsätzlich, dass es, wenn du gar kein Akquise- und Kundengewinnungsskillset hast, dann solltest du das meines Erachtens nach aufbauen. Wenn du einen Partner hast in deinem Umfeld, den du gut vertraust, wo du gut wertealigned bist, wo alles gut passt, kannst du es ja mal testen, mit ihm gemeinsam einfach zu arbeiten. Ihr macht es einfach, ihr holt Revenue rein und teilt den einfach 50-50 auf oder wie auch immer sie aufteilt, ist mir eigentlich scheißegal. Aber du machst halt eine Aufteilung und bringst es einmal zum Laufen. Kein Gesellschaftskonstrukt, kein nix, sondern ihr startet es einfach einmal irgendwie gemeinsam rein und seht, wie das Ganze funktioniert. Ja? Und das kann man schon machen. Ja? Gleichzeitig würde ich eine Sache sagen. Ich würde sagen, es ist mit Abstand das zartste und schwierigste, selbstständig zu sein und eine Firma aufzubauen, auf einmal 3, 4, 5 Mitarbeiter, die gut ist, die jetzt nicht irgendwie 3, 4, 5 Mitarbeiter haben und 20.000 Monatsumsatz macht, sondern so die ersten 50 bis 100k Monatsumsatz aufzubauen, ist mit Abstand das mühsamste und anstrengendste überhaupt in der Businesswelt. Ja, weil da ist man alleine, kein Momentum, man ist lonely, es ist einfach mühsam und anstrengend. Und wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, der das elevaten kann und dich voranbringen kann und das wirklich ein guter Fit ist, ist es, glaube ich, was sehr, sehr Gutes. Ja, weil es einfach die Happiness erhöht, die Strukturen verbessert und so weiter und so fort. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, es gibt ganz viele Menschen, die das nicht so machen und haben. Weil zum Beispiel Heartbeat wäre heute unmöglich dort, wo es jetzt ist, wenn ich das nicht gemeinsam mit der Sabrina gemacht hätte. Ja? Weil wir haben im Prinzip da gestartet und wir haben einfach mehr Hände gehabt. Ich habe mehr umsetzen können, wir haben mehr pushen können und so weiter und so fort. Und deshalb, ich glaube schon, dass eine Sache schon recht nicht so einfach ist, auch bei den Kunden, wenn man schaut. Ja? Wer sind die, die immer gut entwickeln, wachsen und so weiter und so fort? Wer sind die, die gerade in der Anfangsphase, wenn man jung ist, hat man einfach zu viele Dinge, wo man, wenn man ganz auf sich allein gestellt ist, es schon ein bisschen hart sein kann. Und deshalb, ich glaube, mit dem richtigen Partner fände ich mal gut. Ich glaube nur, dass zu schnell da irgendwelche Horuk-Aktionen zu treffen, unsmart ist, Tests machen auch sinnvoll ist und es muss ja auch am Anfang nicht sein, wenn man am Anfang einmal was macht, dass das für immer ist, weil man lernt viele Dinge. Ja, zum Beispiel ein Freund von mir, der Niklas, mit dem haben wir irgendwann mal 2 Monate unser Business quasi gemeinsam gemacht. Wir sind heute nach wie vor sehr, sehr gut befreundet und ich habe aber auch einige Sachen von ihm mitnehmen können, wie er handelt und er einige von mir. Ja, und deshalb, ich würde jetzt nicht sagen, dass es super schwarz-weiß sein muss, aber ich würde nicht sagen, dass was wir damals gemacht haben, immer alles sofort gefühlt gesellschaftlich und so weiter, also Gesellschaftsvertrag und was auch immer, das würde ich nicht empfehlen, ja, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass um das erste Mal so auf ein Level zu kommen, so 100.000 monatlich, glaube ich schon, dass wenn man jung ist, dass es einfacher ist, wesentlich einfacher mit dem richtigen Partner, um ein wirklich, wirklich Vielfaches einfacher.
Gut, wenn wir jetzt wieder in die Storyline zurückgehen im Endeffekt, das heißt, eine Partnerschaft, die dann im Endeffekt nicht funktioniert hat, Beratung aufgebaut, du hast gesagt, man hat wieder von null gestartet. Das war jetzt vor circa 30 Monaten, ja, im Endeffekt. Jetzt ist Heartbeat ja bei über 500.000 konstant Monatsumsatz. Wie ist dir damals gegangen, ja, und du sagst, und wie hast du wieder gestartet und wie war es möglich? So sagst, okay, das ist ja, viele kommen dann möglicherweise in ein Loch, ja, und jetzt wird es ja für viele Unternehmer jetzt interessanter, die vielleicht auch jetzt weiter sind, weil innerhalb von, waren es 30 Tage oder 60 Tage, waren ja 100.000 Euro Monatsumsatz schon wieder da. Ja. Ja. Wie war die Situation und wie war es dir möglich, dass du so schnell aus so einer schmerzhaften Situation wieder Momentum aufgreifen hast können?
Also es war damals so, dass wir einfach Lead-Gen gewusst haben, wie wir es machen. Das war ein großer Vorteil. Ja. Und wir haben gewusst, wie wir im Sales performen. Ich habe gewusst, wenn die Sabrina Erstgespräch führt und ich Zweitgespräch führe, weiß ich ganz genau, wie die KPIs ausschauen. Das heißt, ich habe gewusst, wenn die Sabrina Erstgespräch und ich ein Zweitgespräch führe, dann ist in diesem Funnel, die Sabrina braucht 7 Erstgespräche, dass wir einen Neukunden gewinnen. Ich habe das gewusst, mathematisch. Ich close sehr konstant. Das heißt, ich habe gewusst, das funktioniert zu 100%. Wir haben gewusst, wie wir Lead-Gen machen. Das war auch relativ simpel. Jetzt war aber auch klar, dass mit 2 Händen, und wir haben damals nicht Ads geschalten, sondern wir haben nur Outbound gemacht. Ich habe gewusst, mit 4 Händen am Ende des Tages, ich und die Sabrina, das wird nicht funktionieren auf 100.000. Was ich aber auch verstanden und gewusst habe, ist, ich kann relativ gut Leute rekrutieren, hiren und einigermaßen führen. Damals schlechter als heute, aber trotzdem einigermaßen gut. Und was wir dann einfach gemacht haben, ist, ich habe gewusst, okay, mathematisch, wenn ihr 7 Erstgespräche haben, dann gewinne ich einen Neukunden. Das heißt, ein Erstgespräch bringt mir ungefähr, damals haben wir einen Preispunkt gehabt von, ich glaube, 8.000, 9.000 Euro irgendwie so. Ich habe gewusst, okay, ein Erstgespräch macht mir ungefähr 1.200 Euro Umsatz. Wenn ich jetzt schaffe, dass mir andere Leute Erstgespräche legen und mir kostet das Gesamt nur irgendwie 200 Euro, dann verdiene ich gutes Geld. Und dann habe ich überlegt, okay, bei dem Prozess, den wir machen, wie viel kann denn jemand, der Lead-Gen macht, Termine generieren und wie kann das funktionieren? Dann habe ich einfach, haben wir wild geheiert. Wir haben 5 Leute reingeholt, die LinkedIn-Outbound-Nachrichten und Cold-Mailing gemacht haben, diese 2 Aktionen. 5 Leute reingeholt, die haben wir rein erfolgsbasiert bezahlt. Die haben 70 Euro pro Erstgespräch, was vereinbart wurde, und 300 Euro pro Neukunde gewonnen. Wir haben die strukturiert kontrolliert. Wir haben mit denen tägliche Meetings gehabt, die richtig motiviert. In der Früh, mittags, abends, KPIs, alles mögliche mit denen angeschaut, die gepusht, Erfolge gefeiert und so weiter und so fort. 5 Leute davon haben halt immer ein paar durchzogen, ein paar nett, wir haben Leute ausgetauscht und so weiter und so fort und haben damit halt super schnell vollen Kalender, volle Schlagzahl und Kunden gewonnen. Und das war eigentlich so, dass wir unser Outbound damals, das erste Outbound-Team, was wir damals gemacht haben, aufgebaut gehabt haben. Und deshalb, was mir immer die Sicherheit gegeben hat, ist Kennzahlen. Ja, ich bin ein sehr logisch orientierter Mensch, der halt, wenn er versteht, wie die Zahlenmechanismen funktionieren, wenn die Prozesse klar sind, wenn ich einen wiederkehrenden Mechanismusprozess habe, heißt, ich weiß zum Beispiel, wenn ich eine LinkedIn-Nachricht versende, wie viele davon, wenn ich 10 LinkedIn-Nachrichten versende, wie viele Termine kriege ich und so weiter und so fort. Wenn ich einen klar planbaren, vorhersehbaren Prozess habe, dann weiß ich, ich muss nur Input machen. Und Input, solange das meine Zeiteinsatz ist, kann ich ihn machen, passt. Aber irgendwann endet der Zeiteinsatz. Dann habe ich einfach gewusst, okay, ich muss mehr Menschen holen, ja, die dieses machen und ich muss sie intensiv trainieren. Und da wir halt Outbound-Prozesse mit den Menschen auch trainierend bauen, war das auch ein einfaches, sie zu trainieren. Und damit haben wir das eigentlich super schnell geschafft. War irgendwann ein Zweifel, dass es nicht funktioniert, eigentlich nicht, weil wir halt in allen Prozessen gewusst haben, wie es funktioniert und läuft. Was nur das Ding damals war, es war zuerst, als wir uns quasi getrennt haben von unserem Ex-Geschäftspartner, war es ein bisschen unklar, in welche Richtung soll es gehen, was machen wir als nächstes. Als wir dann entschieden haben, was wir genau machen, ist dann eigentlich relativ hurtig gegangen. Am Anfang haben wir noch Corona gehabt, dann haben wir 2 Wochen ausgenockt gewesen im Jänner und dann am 15. Jänner oder so haben wir arbeiten anfangen können, beide, und dann ist es abgegangen.
Verstehe. Das klingt ja jetzt sehr fachlich, was du jetzt auch gesagt hast. Ja. Klingt aber auch nach einer sehr persönlichen Challenge. Ich glaube, es gibt Unternehmer da draußen, die vielleicht sich auch...
Und ich habe eine Sache vergessen, die nicht unrelevant ist zu erwähnen, sorry. Wir haben nicht ein wirklich großes Risiko gehabt, und beziehungsweise die Downside war abgesichert. Warum? Weil wir aus dem Cashflow von einem vorherigen gemeinsamen Ex-Geschäftspartner haben wir monatlich irgendwie so 10-15k Cashflow gehabt. Oft netto quasi, also keine Steuern zahlen, netto Cashflow. Das zweite, was wir gehabt haben, ist, wir haben ungefähr so eine Cash-Rücklage gehabt von, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube so irgendwie 150.000, 200.000, irgendwie sowas. Zwischen 100 und 200.000, irgendwo so. Das heißt, ich habe gewusst, wenn ich die jetzt hire und alles komplett gegen die Kacke geht, dann habe ich halt irgendwie 10k versenkt, 15k versenkt, aber ich weiß, ich kriege noch den nächsten Versuch problemlos. Ja, weil in der Anfangszeit damals war es irgendwann so, wenn man immer mehr und mehr Schulden aufgebaut gehabt hat, dann ist halt irgendwann die Decke schon erreicht, wo man irgendwie nicht mehr, mehr Geld ausborgen kann, irgendwie mehr Geld finanzieren kann. Und deshalb, wir haben halt gewusst, selbst wenn wir da Kacke jetzt machen beim Hiren, kann halt die Auswirkung kann nicht zu krass sein, weil auch ganz realistisch, der Room for Error war so groß. Selbst wenn man 200 Euro für einen Termin zahlt hätte und 1200, wir hätten ja das Sechsfache zahlen können und es wäre noch immer neutral gewesen. Dadurch, dass wir halt unsere Sales-Zahlen gewusst haben und gewusst haben, was wir im Sales produzieren können.
Okay, das heißt, du bist schon mit einer gewissen Confidence auch hineingegangen. Dementsprechend, ja, was viele vielleicht da jetzt auch nicht haben, weil sie noch die Erfahrung vielleicht nicht haben, dementsprechend okay, und deswegen bist du auch.
Also war auch da, also wir haben geplant gehabt, wir hätten nach 60 Tagen die 100k und wir haben es nach 60, also wir haben gewusst, das ist Excel-Rechnung, aber wir müssen es einfach menschlich implementieren und das war im Prinzip das, was wir gemacht haben.
Was würdest du sagen, ich meine, du hast das fachliche Knowledge jetzt gehabt, ja, was würdest du sagen, sind die, ich sehe da sehr viele persönliche Eigenschaften, die halt die fachlichen Themen, weil viele sind fachlich sehr weit und wissen vielleicht auch was, aber von null damals von einer Trennung von einem Geschäftspartner trotzdem das zu schaffen, in dieser Zeit auf 100.000 Euro Monatsumsatz zu kommen. Was würdest du sagen, sind da auch die persönlichen Eigenschaften, jetzt auch vielleicht an dir, die du auch früher gesehen hast, die vielleicht auch anderen da draußen mangeln, um das zu erreichen? Ja.
Also ich glaube, das eine ist auf jeden Fall Disziplin, die Sachen einfach durchzuziehen. Das heißt, einfach diszipliniert Sachen zu machen. Wenn ich mir was vornehme, mache ich das, Punkt, Period. Ja. Wenn es sich nicht ausgeht, zeitlich kann das sein, aber wenn ich was, es kommt nicht vor, dass ich mir was vornehme und ich mache es nicht, weil ich es irgendwie ultra hart vor mir herschiebe oder solche Sachen. Ja. Zum Beispiel Lead-Gen habe ich einfach gemacht, fertig ist die Geschichte. Das Zweite, was damals, glaube ich, sehr, sehr stark war und das ist nach wie vor auch relevant, ist einfach so ein bisschen diese Sicherheit haben, so einen anderen Menschen zu haben, war bei mir damals mit der Sabrina oder bei uns damals mit der Sabrina und mir, war quasi so, einfach jemanden zu haben, mit dem man drüber reden kann, sich austauschen, wo man nicht alleine ist. Ja, das ist das, glaube ich, ganz, ganz zweite Elementare. Und ich glaube, am Ende des Tages, was ich gut lernen durfte durch Tony Robbins oder wo auch immer auch, ist halt kleine Misserfolge sich nicht zu stark runterziehen lassen und kleine Erfolge stark zu feiern und daraus viel Energie zu ziehen. Weil Momentum ist halt das, was immer extrem treibend ist und entscheidend ist. Ja? Und wenn du es schaffst, Momentum zu erzeugen und dann einfach dir Scheuklappen aufsetzt, ja, und sagst, du machst nichts anderes. Ich habe Hardcore-Scheuklappen aufgesetzt, wir haben nichts gemacht, keine Ads, wir haben einfach nur fucking Outbound auf LinkedIn gemacht und Cold Mailing, weil irgendwann LinkedIn da nicht mehr Vernetzungen zulassen hat. Und dann haben wir das Gleiche, was wir über LinkedIn gemacht haben, über Cold Mailing gemacht. Ja? 1:1, that's it, einfach nur auf Schlagzahl. Konzentriert Scheuklappen und Schlagzahl und die Peitsche kommen, dass die Leute mehr Schlagzahl machen. That's it. Mehr war es nicht. Ja? Und ich glaube, das ist, was halt ganz, ganz viele Menschen machen, ist, sie probieren halt super viel gleichzeitig und machen halt wenig Dinge gescheit, und machen viele Dinge aber nicht gescheit. Ja? Und unser Prinzip war damals Hardcore, das ist auch wahrscheinlich sehr, sehr stark auf dem Alex Hormozi und sein Verständnis, auch auf Sam Owens zurückzuführen, ist einfach, früher habe ich das nicht so gehabt, mittlerweile sehr, sehr stark, einfach so, dass ich, wenn ich weiß, was die eine Sache ist, die Needle treibt, dann konzentriere ich mich hardcore darauf. Ja. Und das war damals das Ding, wo wir einfach gesagt haben, wir machen nichts anderes, nicht links schauen, nicht rechts schauen, nichts anderes außer das. Und genau, so haben wir das eigentlich ganz gut erreicht.
Wir haben ja auch viele Kunden bei uns, die in Partnerschaften sind, mit dem Partner ein Business machen. Du hast gesagt, das war für dich ein sehr, sehr wichtiges Element im Aufbau. Ja. Hat es da auch Herausforderungen gegeben, würdest du sagen, genau in dem? Und was würdest du auch Leuten da draußen, die vielleicht gerade Schwierigkeiten haben, in dieser Konstellation vielleicht mit dem Partner, mit der Frau, mit dem Mann ein Business zu führen. Ja, was würdest du den Leuten jetzt auch mitgeben, jetzt auch aus der langen Zeit, wo du das jetzt auch schon mit der Sabrina machst? Ja?
Also ich glaube, mit dem Beziehungspartner quasi das Business gemeinsam machen, also Mann und Frau gemeinsam das Business machen, ist grundsätzlich eine Sache. Ein Nachteil geht damit sicher einher in meiner Welt. Du redest halt sau viel über die Arbeit und fast nur mehr. Du kannst halt nicht mehr so gut mit dem Partner abschalten, würde ich sagen. Und ich kann nicht sagen, wie das ist, weil ich das schon eigentlich immer mit der Sabrina mehr oder weniger mache. Aber ich würde sagen, dass das ist, was definitiv weg ist damit. Du kannst halt mit dem Partner nicht mehr wirklich abschalten, ja. So richtig gut, außer du bist, keine Ahnung, irgendwo auf Malediven und hast halt irgendwie einen Kopf frei oder Bali oder scheißegal wo, du changest halt deine Surroundings sehr, sehr stark, ja. Aber zum Beispiel das beste Abschalten für mich ist, wenn ich, keine Ahnung, Paddle spielen gehe und wir irgendwie Sport machen oder sonst irgendwas. Das beste Abschalten ist jetzt nicht, wenn ich und die Sabrina beim Abendessen sitzen, weil ich kann nicht kopfmäßig, ich bin irgendwie da gefühlt einfach extrem im Arbeitskopf drinnen, ja. Das ist auf jeden Fall einmal was man einfach, glaube ich, ein bisschen bewusst machen muss. Und das andere ist halt, Beziehungs- und Arbeitssachen halt so gut wie möglich zu trennen im Kopf, ja, und eine klare Rollenverteilung haben, ja, weil es ist, glaube ich, grundsätzlich einfach gut, in einem Haushalt, in einer Beziehung eine klare Rollenverteilung zu haben, wer macht was, wer ist für was verantwortlich, so wie in einer Firma auch, ist sinnvoll, dass klar ist, wer ist für was verantwortlich, so ist es in der Beziehung, glaube ich, auch, und dann halt die klassischen Sachen von Kommunikation, Wertschätzung und so weiter und so fort. Ich kenne zum Beispiel Kunden, die streiten gefühlt immer miteinander, also es sind so ein Paar, die, wenn sie im Call bei uns sind, die streiten gefühlt immer miteinander, ja, und das kann ich nachvollziehen. Das ist halt nicht sinnvoll, meines Erachtens, wenn man halt immer sich zankt und beeft. Ja, man kann irgendwo einmal Missverständnisse haben, man kann auch vielleicht einmal in der Kommunikation nicht perfekt sein. Aber ich glaube, generell gesagt, ist es einfach gut, wenn man einfach wertschätzend miteinander kommuniziert und nicht irgendwie unnötig streitet. Gleichzeitig würde ich auch eine Sache sagen, getrennte Verantwortungsbereiche in der Firma sind halt ultra wichtig. Ja? Je vermischter das Ganze ist und je unklarer das Ganze ist, umso schwieriger ist es. Ja? Wir haben das auch früher mal mega unklar gehabt und verschwimmend gehabt. Das ist einfach super hinderlich. Ja? Und deshalb das klar zu trennen, ist, glaube ich, sehr gut. Business einfach sozusagen businessfokussiert betreiben und dann baut man sich ja das Leben eh gemeinsam, weil beispielsweise wir haben jetzt eine Tochter bekommen und da ist halt hauptverantwortlich die Sabrina logischerweise dafür und jetzt ist sie halt gerade nicht so aktiv in der Firma, ja. Das ist einmal vorübergehend so, wie es ist, ja, und später kommt sie dann wieder rein oder nicht oder schon, wie auch immer wir das wollen und wie auch immer sie das möchte, aber am Ende des Tages ist, glaube ich, einfach wichtig, da klare Regeln, Verantwortungen zu haben und dass man dann gemeinsam an einem Strang zieht und sowohl Familie als auch Leben als auch Arbeit miteinander halt kombiniert. Weil es ist halt am Ende des Tages irgendwie ein gemeinsamer Knoten, ja, es ist ein gemeinsames Ding. Wir haben alle nur 24 Stunden und wer viel arbeiten will, der ist da halt sehr, sehr viel Arbeit drinnen und dann muss das Leben halt sich gemeinsam irgendwie gut fügen. Und so ist es halt sehr angenehm, zum Beispiel das, was die Sabrina früher mal kritisiert hat, ist, glaube ich, mittlerweile sehr angenehm. Jede Reise, die wir machen, wenn es nicht einmal wirklich 3 Tage einfach nur off ist, jede Reise, die wir machen, ist irgendwie zu einem Workshop, zu einem Seminar, zu irgendwas. Wir waren schon in verschiedenen Plätzen, ob Kapstadt, Miami, wo auch immer, ganz, ganz vielen Plätzen. Und es waren halt immer irgendwelche Arbeitssachen dabei, ja, weil das halt irgendwie der Drive ist, der das Ganze voranbringt.
Jetzt ist es ja an einem Punkt, wo man sagt, okay, der Sabrina ist es auch möglich, dass sie sich jetzt auch aufs Kind konzentrieren kann, es kann raus und es waren ja gewisse Schritte, würde ich mal sagen, damals zu diesem auch 100.000 Cap, ja, würde ich mal sagen, war es nicht möglich, ja. Jetzt ist es möglich. Was würdest du sagen, hast du damals gewusst, was sind die Hebel, um auch auf dieses Niveau zu kommen, wo die Firma jetzt ist, ja? Hast du da einen Plan für dich gehabt oder hast du da eher gesagt, okay, du konzentrierst dich jetzt einmal auf 200 und du weißt ungefähr, wie dorthin? Wie hast denn du da deine Pläne gemacht?
Als wir 100.000 gemacht haben und das ist ein Level, also 100, 130, 150, aber auf diesem Level sind wir sehr, sehr lang gewesen, weil ich habe gewusst, dass ich, dass ich aus dem Sales raus muss, mehr oder weniger. Also es funktioniert nicht, wenn ich ewig lang der Hauptcloser bin, das funktioniert nicht. Dann ist die Sabrina Hauptcloser gewesen, das hat auch nicht funktioniert, weil der Plan war nicht, dass sie ewig lang im Sales bleibt. Der Plan war damals irgendwann sowieso mal Kinderplanung. Wir haben gewusst, wir brauchen einfach Closer auch. Ja? Und das aufzubauen und da mehr oder weniger damals mich als Hauptcloser zu ersetzen, das war Hustle über ein Jahr, wo wir einfach Fehler gemacht haben, wo wir Leute reingeholt haben, die glaubt haben, dass sie die Obercloser sind. Andere Leute, dann haben wir einem Closer einmal, das weiß ich noch, wir haben dem damals den dümmsten Deal aller Zeiten gemacht, wo wir die komplett falschsten Incentives gemacht haben. Der ist damals der Closer bei Max Tornow gewesen, wo wir glaubt haben, der ist so der oberkrasse, maschinelle Closer. Und dann haben wir einfach komplett falsche Incentives gemacht. Der ist ein bisschen zu, wie sage ich das am besten, der ist ein bisschen zu vom Culture-Fit her, zu fast sogar arrogant mit den anderen Teammitgliedern umgegangen. Das war aber kein perfektes Leadership von mir. Ich habe das dann nicht gut gelöst und am Ende des Tages so viele ein Closer geheiert von einer Closer-Ausbildung, der dort die Closer-Ausbildung verkauft hat, weil ich glaube, der ist dann der Obersales-Guru und das hat dann auch wieder nicht funktioniert. Lange, 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 lange Fehler, bis irgendwann einmal bei uns, der damals seit einem Jahr dann schon im Setting war, der liebe Marco, dann endlich einmal sozusagen, wo ich dann gesagt habe, hey Marco, test mal einfach mal, dass du Closing machst und das hat dann von Anfang an funktioniert, weil halt aus der Company rausgegrown ist und es sehr, sehr gut funktioniert hat. Und deshalb, das aus dem Closing rausgehen war klar für mich, dass das ein Punkt ist, den wir machen müssen. Der Weg, wie wir es machen, da haben wir viele Fehlabzweigungen gemacht und viele, viele Fehler. Sehe ich auch ganz viele Kunden, die so viele Fehler machen da und ganz viele Interessenten auch, die zu uns kommen. Da können wir auch mal ein separates Video dazu aufnehmen, wie man so ein Sales-Team, Closer aufbaut und so weiter und so fort. Aber das war sozusagen in der Phase, das war der bewussteste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist klar, das muss passieren und in einer richtig guten Qualität, damit das ist. Und das hat damals zu lange in meiner Welt gedauert, aber ein Jahr oder so haben wir da herumgedoktert, Leute probiert, wieder den schnellen Weg gedacht, der ist jetzt der schnelle Weg, ich hole ihn rein und dann war er doch nicht der schnelle Weg und dann hast du wieder 3 Monate verloren und so weiter und so fort und genau, das war so ein bisschen das Closer rausheiern war, würde ich sagen, das war ein sehr, sehr langes Ding, weil wie jeder mathematisch rechnen kann, wenn du 10, 15 Sales Calls die Woche hast, dann geht da viel Zeit drauf, inklusive Follow-up, inklusive No-Shows und so weiter und so fort. Da hat man als Unternehmer nicht mehr so viel andere Ressourcen und Zeiten, die man halt investieren kann, weil man selber auch nur primärer Coach eigentlich ist. Mhm. Und dann ist halt irgendwann die Kalenderverfügbarkeit der Engpass.
Verstehe. Das heißt, der Engpass weißt du dann selbst, wie sie oft ist oder wie sie ein Unternehmen ist. Man ist selber der Engpass, versucht das zu lösen. Im Endeffekt, und das hast du gewusst, das hat ein Jahr lang gebraucht.
Es war gewusst, das war eigentlich, nachdem wir die Outbound-Leute geheiert haben, habe ich gewusst, nächster Step ist, ich muss das Closing raus. Mhm. Und ab dann war quasi die 9, 10 Monate, wie auch immer lang das dauert hat, von dem Zeitpunkt, okay, ich habe gewusst, wir brauchen jemanden zu, es funktioniert, KPI erwiesen, dass die Person, wenn sie closed, dass es trotzdem hochprofitabel ist, auch wenn sie ein bisschen schlechter ist als ich, dass das trotzdem sehr gut funktioniert, verlässlich, reliable und genau, das hat so lange gedauert.
Das war ja dann danach so ein bisschen der Punkt, würde ich sagen, wo auch wir angefangen haben zu arbeiten in dem Sinne. Closer war da, ja, jetzt ist ja so, okay, man ist nicht mehr selber im Sales, ja, so ein wenig, denkt man schon auch. Was würdest du sagen, okay, was war dann die Herausforderung? Ja, also du hast ja einen Closer, im Endeffekt kann man ja jetzt ja aufs Gas drücken.
Ja, voll. Also rückwirkend würde ich sagen, erst einmal, wir haben gute Fähigkeiten dann aufgebaut über verschiedene Dinge, wo man einfach so, beispielsweise die Ads besser waren, sind im Recruiting und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich glaube, das Hauptding damals, warum wir nicht noch schneller gewachsen sind, ist, glaube ich, die fehlende Klarheit einfach gewesen. Ja? Also wenn wir jetzt wissen, wie heute unser Blueprint von Firma ausschaut, wenn wir wissen, wie unsere Compensation Structure ausschaut, wenn wir wissen, wo wir was als nächstes machen müssen. Diese Klarheit, also die Klarheit, die wir jetzt haben, man wird es eh in den nächsten Monaten sehen, aber ich würde sagen, uns besteht sehr gutes Wachstum bevor. Und diese Klarheit, die wir jetzt haben, die haben wir damals so nicht gehabt, würde ich einfach sagen. Ja, wir haben geglaubt, gewisse Sachen sind der Lever, gewisse Sachen nicht. Wir haben viel gelernt und viel Erfahrung gemacht. Aber hätte man das, was wir jetzt in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich, oder keine Ahnung, es ist zwei, glaube ich, ungefähr 2 Jahre oder 1,5 Jahre, was wir da geschafft haben, hätte man das wahrscheinlich in einem dreiviertelten Jahr mit dem richtigen Verständnis auch schaffen können. Höchstwahrscheinlich, ja, höchstwahrscheinlich hätte man es auch schaffen können. Also ich glaube, die fehlende Klarheit war damals so das Ding, aber die Sachen sind halt, das, wie wir arbeiten, was wir machen, das gibt es halt so im deutschsprachigen Raum eigentlich nicht, in dieser Struktur, mit dieser Individualität, mit diesen Done-for-You-Komponenten und so weiter und so fort. Es gibt andere, die halt rein auf Gruppencoachings und was auch immer gehen. Es gibt halt andere, die irgendwelche absurd hohen Preise für irgendwelche Hard-Sales-Dinger machen. Aber das, was wir, wie wir es machen, das gibt es eigentlich nicht wirklich. Und deshalb ist es halt so, dass man nicht wirklich ein gutes Model hat. Jetzt haben wir unser Financial Model. Wir wissen, wie was wie funktioniert und wie man aufs Geld drücken kann, was wo wie ist. Und das ist halt manchmal ein bisschen Feintweaking, manchmal Twisting. wenn man mit wem arbeitet und mit viel Erfahrung, ist das wahrscheinlich hilfreich. Das haben wir, da sind wir teilweise nicht an die richtigen Leute geraten, würde ich sagen, und haben dadurch halt ein bisschen einen längeren Weg gehabt. Aber ich glaube, zu wissen, wo der nächste Schritt ist, also einfach nur den Engpass zu wissen, okay, was ist die Sache, an der ich arbeiten muss und was ist das, was passieren muss, ist unfassbar wertvoll. Also das letzte Unternehmen, das uns dabei geholfen hat, den haben wir, glaube ich, 20.000 Euro oder sowas zahlt. Ich hätte noch gesagt, das wäre eigentlich 200.000, 300.000, 400.000 Euro wert gewesen, ja, weil einfach nur diese Klarheit zu wissen, okay, wo ist tatsächlich der Engpass, dieses Wissen, weil wenn du weil Fakt ist eine Sache, wenn du in den letzten 3, 4, 5 Monaten viel gemacht hast, aber kein Wachstum erzeugt hast, das heißt, du hast die Firma nicht radikal auf ein neues Level gebracht, dann hast du höchstwahrscheinlich die falschen Dinge gemacht oder du machst gerade die richtigen Dinge, aber musst die Skills gerade nachleveln. Ja, das heißt, vielleicht bist du schlecht im Sales oder vielleicht bist du schlecht im Leadership oder vielleicht bist du schlecht im Marketing, was auch immer. Es kann sein, dass du die Skills gerade nachleveln musst und dann musst du mehr von den Dingen machen, dass das nachlevelt oder faktisch gesehen, du machst die falschen Dinge. Und bei uns war es damals, würde ich sagen, teilweise vielleicht ein bisschen ein Leadership-Defizit, aber ansonsten würde ich sagen, waren es einfach nicht die richtigen Dinge. Nicht das Verständnis, wie schaut korrekt aus und was schaut korrekt aus. Und da ein klares Ding zu haben, ist unfassbar wertvoll. Das ist auch der Grund, warum gewisse Kunden, die wir haben, einfach bei 20.000 monatlich reinkommen und dann 9 Monate später 133.000 Euro Umsatz abschließen in einem Monat und andere Menschen halt irgendwie seit 6 Jahren 20.000 Euro oder 40.000 Euro Monatsumsatz machen und da halt nicht rauskommen, weil sie nicht wissen, woran müssen sie arbeiten, was sind die richtigen Dinge und was bewegt wirklich die Needle, what really moves the needle, welche Dinge muss ich delegieren und welche Dinge muss ich wirklich gut machen, damit gutes Wachstum stattfindet.
Das sehe ich auch bei sehr, sehr vielen, die starten oder die vielleicht auch jetzt nicht bei uns im Consulting sind. Ich kenne auch sehr viel aus der Agenturbubble in dem Sinne. Diese Klarheit, ja, ist nicht da. Und du hast ja auch gesagt, im Endeffekt, wenn man nicht weiß, wo es vorangeht, dann arbeitet man an falschen Dingen. Ich glaube, was den Leuten nicht bewusst ist, ja, ist, dass jeder Tag, wo sie nicht wissen, was sie richtig tun müssen, ihnen Geld kostet, ja, klar. Weil sie natürlich dementsprechend schon den Umsatz machen würden. Aber was würdest du jetzt Leuten sagen, die so überlegen, okay, sie sind jetzt möglicherweise bei 20.000, 50.000, ja, die einfach sagen, okay, sie haben die Klarheit nicht, sie sehen vielleicht Probleme. Ich glaube, Leute sehen Probleme, ja, aber das ist jetzt vielleicht nicht die Klarheit dorthin. Was würdest du den Leuten jetzt auch sagen oder auch dir damals im Endeffekt, wo du sagst, du hast ja auch Situationen gehabt, da war dir nicht klar, ja, was würdest du denen dann sagen, dass sie machen sollen? Wie sollen sie das lösen?
Also ich glaube, das Beste und das, wie wir es gemacht haben, also unsere Firmenentwicklung ist, würde ich sagen, überdurchschnittlich einfach in der Branche, ja, und ich glaube, das ist auf eine Sache zurückzuführen und zwar, das klingt natürlich jetzt nach einem Eigenpitch, aber am Ende des Tages akquirieren wir mit aller Kraft und Ressourcen Wissen, ja, beispielsweise knapp am Jahr haben wir Beratung gekauft bei einer Firma, einer amerikanischen Consulting-Firma, da haben wir über 180.000 Euro bezahlt für eine Dienstleistung und ich war noch nie so. Ich habe mir einmal eine Beratungsdienstleistung gekauft, mit dem sind wir im Rechtsstreit gelandet. Die sind auch am deutschsprachigen Markt unterwegs. Aber damals waren wir sehr unzufrieden, aber die waren absurd. Das war ein neues Level. Wir haben 180.000 Euro verbrannt. Davor haben wir ca. 40.000 Euro investiert. Das heißt, das ist wirklich verbranntes Geld. Wirklich schlechte Erfahrung. Und jetzt weiß ich auch, also ich weiß von damals auch sehr stark, aber auch wieder neu gebrandmarkt. Hey, jetzt kommt eine neue Skepsis. So, hey, die haben uns wirklich, da fühle ich mich wirklich gescammt. Das, was wir gekauft haben dort, ist wirklich Schrott. Ist wirklich Müll für echt viel Geld, ja. Und aber was es uns nicht daran hindert, ist die nächsten Investments zu machen und die nächsten und die nächsten und die nächsten. Und was viele denken, ja, hey, das ist vielleicht irgendwie, wir haben viel Geld ausgegeben oder was auch immer. Ich sehe es immer so, dass ich sage, jeder Monat, der uns irgendwie schneller zur Mio monatlich bringt, ja, jeder Monat, der uns irgendwie schneller voranbringt, ist massiv Geld gespart und spart uns Zeit. Und deshalb, ich glaube, viele Menschen haben einfach nicht diese Dringlichkeit nach Fortschritt, nach Wachstum, nach Weiterentwicklung. Und jeder, der es nicht hat, würde ich einfach empfehlen, das zu entwickeln, weil du hast 24 Stunden am Tag und aus dem Buch Think and Grow Rich gibt es eine Sache und zwar Wille bewegt Dinge, Wille kreiert Sachen. Wenn du einen Willen hast, etwas zu schaffen und dranbleibst, der stark genug Wille wird Sachen kreieren, ja, und genauso ist es da auch, wenn du wachsen willst, wenn du willst, dass die Firma größer wird, ja, ist es unumgänglich, dass es passiert, ob es jetzt sofort passiert oder in einem Jahr passiert, vielleicht, ja, vielleicht. Aber wenn du es stark genug willst, dann wird es passieren zu 100%. Und du musst nur die richtigen Dinge machen. Aber mit dem starken Willen wirst du auch zu den richtigen Dingen kommen. Und du wirst dich nicht von Kleinigkeiten nie wiederbringen lassen. Ja? Und deshalb, wir haben Kunden, wir haben ja selber, ich weiß nicht, 400.000 Euro investiert in Beratung. Davon waren wahrscheinlich, jetzt einmal die 180 weg, sondern davon waren wahrscheinlich 30% nicht gut investiert, 70% phänomenal. Aber auch wieder von den 30% habe ich gelernt, was ich nicht will, habe ich gelernt, was nicht gut ist, habe ich gelernt, was wir auf gar keinen Fall wollen. Und deshalb, man lernt immer, und deshalb würde ich einfach sagen, in so einem Firmenkonstrukt einfach aggressives Skill akquirieren ist super, super sinnvoll. Schnelles Wachstum, schnelle Weiterentwicklung, weil du arbeitest halt sowieso, ja. Das, was du machst, machst du sowieso. Ich kenne so wenige Unternehmer, die irgendwie 4 Stunden am Tag arbeiten. Ja, ich kenne fast keinen Unternehmer, der 4 Stunden am Tag arbeitet. Die meisten, die zu uns kommen, die hackeln ja auch viel. Aber sie haben halt keinen Fortschritt, keine Entwicklung und viele davon auch kaum Profits. Ja, und dann denke ich mir, wozu? Alter, ändert doch einmal ein bisschen was, ja. Und da muss man halt von seinem hohen Ross runterkommen, sich bereit sein, irgendwie die Sachen anzuschauen und den Willen, auch Sachen zu ändern. Und dann die Sachen wirklich umzusetzen. Pushen, umsetzen, Feedback einholen und nicht aufhören, bis es funktioniert. Und wenn es funktioniert, besser machen. Noch besser. Ja, und da einfach dranbleiben, glaube ich.
Es gibt da draußen womöglich viele Leute, die sich das jetzt anschauen, die überlegen, sich auch jemanden zu holen, der unterstützt, um voranzubringen. Und es gibt ja viele Möglichkeiten in dem Sinne, ja, was man auch machen kann. Und du hast jetzt selber die Erfahrungen gemacht, jetzt auch, dass du Geld nicht gut investiert hast. Und ich glaube, das ist die Angst von sehr, sehr vielen da draußen auch. Weil natürlich, man bekommt täglich Anrufe von irgendwelchen Leuten, man sieht aggressive Werbung, man wird getriggert von gewissen Instagram-Elementen etc. Ja. Und jetzt hast du selber gesagt, okay, 180.000 einmal, nicht zufrieden gewesen, ja, ganz am Anfang die erste Beratung im Endeffekt nicht gut geendet. Ja. Das wollen Leute vermeiden. Ja, was würdest du den Leuten sagen, worauf sollen sie achten, damit sie nicht das machen? Ja?
Also ich glaube, um ehrlich zu sein, ist es ultra schwierig, von außen wirklich zu sehen, wie eine Firma ist. Ist einfach ultra schwierig, weil du siehst von außen nur deren Marketing. Es gibt Marktteilnehmer, die schauen von außen richtig nett aus, die schauen richtig gut aus. Dann bist du im Sales Call und siehst nur, wie gut sie verkaufen. Bis du das Fulfillment, die Leistungserbringung siehst, das siehst du dann, wenn du es experienced hast, ja. Und deshalb, ich glaube, eine Sache ist wirklich, wirklich gut. Es gibt, zum Beispiel, wir machen das auch so, wir haben Angebote, wo Kunden uns mehr oder weniger ausprobieren können, relativ risikolos, ja. Die können reinstarten und wir haben ein gemeinsames Incentive. Unser Incentive ist, dich als Kunden langfristig zu binden und happy mit dir zu bleiben. Dein Incentive ist, schnellstmöglich das Geld für dich zu verdienen und zu machen. Und wir bieten da so Möglichkeiten an, wo man risikoloser reinstarten kann, ja. Wenn dich Leute halt in Jahresverträge reinknüppeln wollen, wo du direkt dran landest und dann in einem reinen Jahresvertrag von Anfang an drinnen bist, ja, kann man machen. Ich kann dir sagen, bei uns zum Beispiel, bei uns gibt es diese Ausstiegsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Das nutzt quasi kein Kunde. Kein Kunde nutzt das, ja. Warum? Weil wir halt einen wirklich guten Fulfillment-Prozess haben, wo wir halt, wenn wir mit Leuten Ads schalten, einen strukturierten Prozess haben, wie wir die Copies machen, wie wir das launchen, wie das Ganze funktioniert. Wir bauen CRMs für die Kunden, wir machen Angebote, wir bauen die mit denen. Wir machen so, so viel Hands-on mit den Kunden und in so einer Intensität, ja, dass das einfach, glaube ich, einen großen, großen Unterschied ausmacht, ja. Das kann ich natürlich noch davon erzählen, dass wir den wahrscheinlich besten Zufriedenheitsscore am ganzen Markt haben, weil wir wahrscheinlich auch die einzigen sind, die das messen und da auch mit Abstand den besten Score haben. Aber ich glaube, am Ende des Tages kommt es einfach darauf an, die Menschen anzuschauen, schauen, ob man mit denen resigniert. Und ich kann dir halt auch eine Sache sagen, wenn irgendwelche Leute Case Studies präsentieren, dann muss man halt immer, man muss halt dabei achtsam sein, ja, weil Case Studies sind natürlich wichtig und wir haben auch viele Case Studies, ja. Aber es gibt Marktteilnehmer, die haben halt, die gewinnen halt im Monat 100 Kunden und produzieren halt eine Case Study. Muss man halt sich fragen, ob das irgendwie der Weg ist, wie es sein soll oder wie es nicht sein sollte. Und am Ende des Tages, glaube ich, mit den Menschen reden, sprechen, schauen, wie die Angebote sind, sind es Knüppelverträge, sind es recht coole, offene Geschichten und dann einfach mit der Firma reden, schauen, ob der Vibe passt, sich Content anschauen und einfach schauen, ob da Wertefit da ist.
Ich meine, manche Firmen sind ja auch seit mehreren Jahren, seit 6+ Jahren schon auch am Markt und auch mit den Testimonials im Endeffekt, kann man sich auch anschauen, okay, von wann und sich das ja auch dementsprechend anschauen. Ja. Jetzt hast du Zufriedenheitsscore gesagt, ja, und du bist ja auch aus dem Fulfillment natürlich, du bist ja noch im Fulfillment, also hast ja, die Kunden haben auch Möglichkeiten natürlich da zu beraten werden. Andererseits ist natürlich ein Team da, was ja auch gewaltig ist, was solche Ergebnisse produziert, ja. Ja. Wie würdest du sagen, dass im Endeffekt dieses Team auch aufgebaut wurde, ja, mit diesen Werten, weil egal, wenn Interessenten oder Leute da draußen die Möglichkeit hätten, bei uns in so ein Daily Meeting reinzugehen. Ich glaube, die wären sehr überzeugt und jeder Bewerber, der bisher da war, egal ob wir den aufgenommen haben oder nicht, im Endeffekt, der war einfach hyped und redet sehr gut davon. Ja. Was würdest du sagen, waren die Schlüsselelemente davon, überhaupt so ein wertebasiertes Team aufzubauen, weil genau das ist ja das Ergebnis zu diesen Kundenzufriedenheiten. Ja.
Voll. Also ich glaube, das Erste ist einmal, wie man seine Ressourcen fokussiert und aufteilt. Weil zum Beispiel, während andere Marktteilnehmer halt ihre besten Leute im Eigenvertrieb haben und im Eigenmarketing haben, haben wir es von Anfang an eigentlich immer so gemacht, dass wir Leute reingeholt haben. Und zum Beispiel, wir haben so einen Senior Online Marketing Manager reingeholt und der hat angefangen bei uns im Eigenmarketing, der hat das Eigenmarketing gemacht, ja. Und mittlerweile greift er im Marketing nichts mehr bei uns an, nichts mehr. Der ist ein richtig geiler Dude und der ist ausschließlich fokussiert auf die Kunden. Genauso haben wir phänomenal die besten Vertriebler, haben wir immer hergenommen und wenn sie richtig geil waren, haben wir sie in der Kundenbetreuung genommen, um die Vertriebsmitarbeiter und die Kunden besser zu machen im Vertrieb, ja. Und deshalb, das ist einmal das Erste, ist, glaube ich, eigene Ressourcen-Priorisierung einfach in der Firma, ja. Ich glaube, ein gutes Fulfillment entsteht nur mit guten Leuten, Punkt, Period, ja. Du musst einfach richtig, richtig gute Leute haben und Firmen intern mäßig auch Prioritäten setzen, ja. Wenn du deine besten Vertriebler immer selber im Vertrieb hast, anstatt im Vertriebstraining, beispielsweise, wo wir Vertriebstrainings machen, dann ist das wahrscheinlich nicht ganz die richtige Prioritätenreihenfolge, ja. Und ich weiß von anderen Vertriebsunternehmen, da gibt es im Vertriebstraining keinen einzigen Top-Vertriebler, sondern das machen irgendwelche nicht so gut, ja. Und das ist im Marketing genau das Gleiche, ja. Das heißt, die Priorisierung in der Firma selber ist, glaube ich, was Wichtiges. Das Zweite ist natürlich auch die Budgetierung, ja. Ich würde sagen, also von unseren Personalkosten, von unseren Kosten, die im Unternehmen sind, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, von den gesamten Personalkosten im Team sind, glaube ich, 30-40% unserer Kosten, wenn nicht sogar, müssten eigentlich mehr sein, 50%, glaube ich, sind im Fulfillment, ja, sind Leute, die Fulfillment machen. Unsere Kosten, das heißt, von unserem Umsatz müssen 50% sein, weil von unserem Umsatz kosten 20% unser Fulfillment, ja. Das heißt, das haben andere in einer Million Jahre nicht. Das heißt, 50% unserer internen Kosten von Teammitgliedern sind Fulfillment, ja. Und das heißt auch, wie viele Ressourcen muss man reinbuttern, weil wenn der einzige Art, wie man fulfillt, halt irgendwie ein Live-Call ist mit einem Videokurs, dann ist halt langweilig, dann ist halt nichts, entsteht halt kein Ergebnis, außer bei Leuten, die sowieso gewonnen hätten, weil Winners win, ja, Punkt, Period. Winners winnen und manche Leute halt nicht. Und deshalb, ich glaube, wie viel Budget man investiert und das muss man halt auch sinnvoll managen und dieses Budget, das man investiert in die Teammitglieder, muss man auch sinnvoll steuern, ja, weil nur Geld hinwerfen funktioniert nicht, das machen viele Agenturen, die werfen einfach nur Geld hin und dann funktioniert es aber auch nicht, dabei entstehen keine phänomenalen Ergebnisse, sondern du musst es halt richtig gut managen und machen und tun und führen, ja, das war auch der Grund, warum du beispielsweise in die Verantwortung gegangen bist, bekommen hast für das Thema Fulfillment-Team, ja, dass er quasi das Account-Management und die Produktweiterentwicklung macht, ja, weil wir da einfach noch mehr Ressourcen, noch mehr Brainpower braucht haben und noch mehr Qualität und dadurch sozusagen die Entscheidung. Deshalb, ich glaube, wenn du unternehmerisch, und das ist immer ein Flywheel, das merkt man, ich sag dir, in einem Jahr wird man das sehr stark merken. In einem Jahr wird man im Markt sehr, sehr stark merken, dass unsere Produktqualität einfach so absurd anders ist als von anderen. Heute sehen es unsere Kunden, ja, aber da am Markt sieht man es noch nicht so krass. Und deshalb so Dinge dauern immer, ja, und deshalb muss man einfach das Investment sinnvoll machen in die eigene Produktentwicklung, da konzentriert, fokussiert dranbleiben und dann entwickeln und dadurch entsteht dann, glaube ich, was Phänomenales. Das heißt, das Mindset, dass du die Kunden voranbringen willst und echt helfen willst, ich glaube, das ist immer die Grundlage, ja. Nicht nur dein eigenes Ego irgendwie streicheln, wie es viele haben, sondern die Kunden echt voranbringen. Dann welche internen Ressourcen du in welches Ding machst und auch vom Budget, was bereit bist, wirklich zu investieren, um eine phänomenal krank gute Qualität entstehen zu lassen.
Ich meine, genau dieser Switch ist ja auch passiert mit Budgetierung und Fokus, ja auch ja. Bei mir, wie du sagst, im Endeffekt, natürlich hätten wir jetzt auch ins Marketing noch mehr reindrücken können und wir wirken noch geiler und wir haben den Instagram-Account des Jahrhunderts etc., aber wir haben bewusst Ressourcen rausgenommen und ins Produkt gesteckt und haben dadurch jetzt einfach phänomenale Kundenzufriedenheitsergebnisse. Ja.
Und unsere Account-Manager sind die bestverdienendsten Leute in der Firma, also wie unsere Compensation Structure ist, sind einfach die Kundenbetreuer, die mit Abstand sind die bestverdienendsten Leute in der Firma, ja, und das ist halt immer die Frage, wie man es priorisiert und wie man es macht, weil ich weiß von ganz, ganz vielen anderen Unternehmen, sind einfach nur die Vertriebler, die richtig geiles Geld verdienen und die anderen sind alles irgendwelche Chabobobos, die halt irgendwelche Sachen auch machen, ja, und da sitzen halt irgendwelche. Ja, genau.
Ja, und dann, es wird ja auch sehr oft dann geworben, ja, mein Vertriebler verdient so und so viel im Monat, ja, und möglicherweise macht er einen Live-Call oder so irgendwas mit den Leuten dann, aber im Endeffekt da, sonst wäre er nicht der Top-Vertriebler, der macht natürlich einen Vertrieb weiter, der hat nicht die Zeit, dort reinzugehen, aber das ist auch die Art des Marketings, ich glaube, das ist auch für Leute da draußen spannend, die Art des Marketings oder wie man auch rausgeht und kommuniziert, sagt sehr viel halt natürlich auch aus über das Fulfillment im Endeffekt, ja.
100%, 100%. Also es wird, glaube ich, einfach sehr, sehr, es wird einfach einiges sichtbar.
Ja. Ich meine, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir jetzt auch sind, ja, das Fulfillment ist ausgebaut, Sales Team wurde ausgebaut, natürlich gibt es gewisse Herausforderungen, ja, wo siehst du jetzt auch das Unternehmen in der Vision? Jetzt waren wir in der Vergangenheit, jetzt sind wir im Jetzt, ja. Wie hast du jetzt auch Klarheit für die nächsten Jahre in dem Sinne? Ja? Es geht ja um Klarheit und was ist die Vision dahinter, ja?
Also was wir eigentlich von Anfang an machen wollten mit Heartbeat ist einfach so einen gewissen Unternehmensinkubator schaffen. Also ein Inkubator, der, wenn ein Kunde reinkommt, phänomenal gute Dienstleistung bekommt und einfach wirklich eine nachhaltig gute Entwicklung bekommt. Und diese Dienstleistung darf nicht basieren aus irgendeinem Einzelguru, der glaubt, er ist der Schönste, Beste und Tollste, sondern ein System aus verschiedenen Menschen und Experten, die diese Entwicklung sozusagen schaffen. Und ich glaube, da sind wir auf einem richtig guten Weg. Also wir haben ultra gute Leute im Team, die einfach wo regelmäßig irgendwelche Kunden einfach schicken und Nachrichten schicken, wie geil irgendwelche Einzelleute sind und sowas auch immer. Und das ist nicht nur eine Person, das sind viele, viele, viele Menschen, die einfach phänomenal zu Kundenerfolgen beitragen. Weil beispielsweise in der Kaltakquise, selbst der telefonische Kaltakquise, gibt es 10.000 Mal bessere als in unserem Team. Im Verkauf, in jeder Rolle gibt es einfach bessere Menschen. Und wenn man glaubt, man ist selber Oberguru, dann ist es, glaube ich, am Ende des Tages schwierig. Unser Consulting-Business weiterhin entwickeln und aufzubauen, unser Consulting-Dienstleistungs-Business eigentlich. Und dann ist der Plan sozusagen mit dem, was wir machen, mehr in die Richtung Private Equity gehen. Ja, das heißt, dass die Firmen, die halt reinkommen bei uns als Kunden, dass wir uns da vielleicht die coolsten, schönsten, tollsten, was auch immer rauspicken und da Firmenbeteiligung machen. Und das Zweite ist im Prinzip, was wir machen wollen, ist so Roll-Up-Strategie fahren. Das heißt, wir gehen in ein Vertical rein, das heißt in eine bestimmte Branche, beispielsweise jetzt Versicherungsmakler, dass man hernimmt und sagt, man kauft einfach 20 Millionen Versicherungsmakler Umsatz sozusagen zusammen, verschiedene Unternehmen, baut die auf, entwickelt die und macht sozusagen eine Roll-Up-Strategie. Also der langfristige Plan ist sozusagen eine Private-Equity-Struktur aufzubauen, wo man mehrere Möglichkeiten hat, die Firma auszubauen, entwickeln, zu wachsen zu bringen und schöne Multiple-Effekte dahinter erzeugt.
Mhm. Wie wichtig siehst du dabei auch jetzt gerade noch weitere A-Player oder weitere Teammitglieder reinzuholen? Ja. Und wir haben ja erst jetzt die Woche auch wieder viel Bewerbungsgespräche geführt und sind ja auch konstant am Wachsen dementsprechend. Wie würdest du sagen, wie wichtig ist erstens die Rolle, ja, und auch nachwirkend, wie viel leichter ist es, auch jetzt diese Leute zu holen als auch früher. Ja,
also im Recruiting muss man sagen, ist es mittlerweile für uns echt wesentlich einfacher worden, weil sich einfach vorn und hinten wirklich gute Leute bewerben. Also wir haben einfach wirklich krasse Leute von krassen Marktplayern, die sich bei uns bewerben. Ich glaube, das ist ein bisschen so, wie wir auftreten und sind. Das ist natürlich unser Marketing. Das ist auch, dass wir konstant am Markt sind und dass wir halt sehr, sehr gute Recruiting-Prozesse haben. Ja, das ist, glaube ich, das Ding. Das Zweite ist, das, was wir gesehen haben, ist, was unser Fulfillment, wer vielleicht vor einem Jahr mal bei Kunde bei uns war oder vor eineinhalb, zu jetzt, da liegen wirklich Welten dazwischen. Und nicht, weil wir damals schlecht waren, sondern weil wir jetzt einfach Welten dazwischen sind. Weil, wenn du eine Person hast, die einfach absurd krasses Track Record hat, ja, die maschinell ist, sagen wir ein Vertriebler, ja, der selber 3 Jahre im Coaching-Space war, Vertriebsteams aufgebaut hat, mehrere 100.000 Euro monatlich geclosed hat, der selber als Vertriebler 15-20k monatlich verdient hat, ja. Wenn du so von jemandem beraten wirst im Bereich Vertrieb beispielsweise, versus von irgendjemandem, wir haben zum Beispiel jemanden von einem Verkaufstrainer als Vertriebler bei uns reinbekommen und der hat dort Vertriebscoachings gemacht. Und der war dort Kaltakquise-Coach. Der hat dort selber noch nie einen Kaltakquise-Call gemacht. Noch nie. Und er war bei einem der größten Verkaufstrainer, war der Cold-Calling-Coach. Viele Menschen holen einfach Leute rein ohne Erfahrung und lassen die beraten und coachen. Fertig ist die Geschichte. Und unser Ansatz ist genau das Gegenteil. Wir schmeißen die zu mit Geld. Wir lassen die richtig gutes Geld verdienen. Dafür haben wir aber wirklich gute Qualität. Und deshalb im Recruiting, glaube ich, und so auch in der Firma ist es so, je bessere Leute du in die Firma holst, umso mehr kann die Firma wachsen. Und der größte Fehler, den es, glaube ich, gibt, ist einfach nicht genug Effort und Energy ins Recruiting zu investieren und keine richtig attraktiven Incentive-Strukturen zu haben, dass du diese Leute auch abholen kannst, begeistern kannst und in deine Firma holen kannst. Weil je bessere Leute du in der Company hast, umso besser wächst die Firma. Warum ist Tesla so krass? Neben dem, dass der Elon Musk ein krasser Dude ist, hat er die verrücktesten Leute einfach in die Company reinholen können, weil er diesen Pull erzeugt. Und das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes. Du musst richtig gute Leute reinholen und dann das Ding upleveln.
Und da sehe ich jetzt auch wieder die Marketing-Sicht. Allein ja. Wenn sich jetzt Leute, die momentan bei anderen Marktplayern sind, dieses Interview, dieses Gespräch auch anhören, dann haben sie einfach so ein Gefühl, auch wie wir sind im Endeffekt. Ja. Und ich glaube, was so ein bisschen auch Negativmomentum vielleicht auch bei anderen im Markt sein kann, ist, wenn man jetzt Marketing macht, was jetzt möglicherweise eher so ein bisschen kurzfristiger ist, so ein bisschen sehr auf hart Geld verdienen, sagen wir mal so, oder auch auf Statussymbole etc., dann wird man auch diese Leute einerseits ins Unternehmen anziehen. Ja. Und diese Leute haben natürlich andere Prioritäten als jetzt vielleicht Leute, die sich jetzt auch bei uns bewerben, wenn sie sehen, okay, letztens auch ein Bewerbungsgespräch gehabt, so in dem Sinne, er war Closer im Endeffekt, jetzt in einem B2C-Bereich, ja, was jetzt auch Closer-Coaching ist, und er hat gesagt, okay, er konnte das nicht verkraften im Endeffekt, Leute da über PayPal und whatever und kurzfristiges Geld etc. Und da ist einfach, okay, der hat sich von unserem Marketing, wie wir auftreten, wie wir sind, einfach angezogen, von einem Pain-Zustand zu dem, wo er hin will, und hat gesagt, okay, da will ich hin. Und genau die Leute sind auch die aus dem Herzen heraus, glaube ich, dann Leute voranbringen wollen. Ja.
Und das sind auch die, also das ist was, auch wieder die Produktqualität ist was, weil ich kann das sagen, so viele am Markt, auch letztens habe ich wieder mit einem anderen gesprochen, der hat mir auch erzählt, der verdient irgendwie als Closer zwischen 17 und 22.000 monatlich, und das ist nicht wenig Geld. Also es gibt, glaube ich, nicht viele Closer, die am deutschen Markt so viel Geld verdienen. Der hat echt gutes Geld verdient. Aber was er gesagt hat, ist, er will trotzdem langfristig zu 100% wechseln, weil er nicht hinter der Firma steht, weil er nicht hinter dem Produkt steht. Ja? Das fuckt ihn ab. Das fuckt ihn sehr stark ab. Und deshalb, das ist auch so ein Pull-Mechanismus. Wenn die Menschen merken, dass dir die Kunden am Herzen liegen und dass das wichtig, dass dir das sehr, sehr wichtig ist, naja, das ist sehr, sehr gut für deine Firma. Für den Vertrieb, fürs Recruiting, fürs Fulfillment, fürs Recruiting und fürs Marketing natürlich auch. Ja? Weil wenn du gute Kundenergebnisse hast, ist natürlich Marketing immer einfacher. Ja? Und das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes.
Rückblickend jetzt auf deine letzten 5,5 Jahre, ja, was würdest du den Leuten da draußen jetzt auch mitgeben, so vielleicht auch als Abschluss in dem Sinne, dass sie sagen, okay, das sind vielleicht die drei Sachen, die hättest du vielleicht auch anders gewünscht. Das hättest du gern gehabt, dass dir jemand damals das gesagt hätte einfach, ja. Das hättest du jetzt braucht, ja, und vielleicht brauchen das die Leute da draußen.
Also ich glaube, ich brauchte das eine Dienstleistung, wie wir es selbst haben und bauen, ja, das ist immer das Erste, weil wir bauen unser Unternehmen so, wie wir es selber halt damals gern gehabt hätten, ja. Also wirklich einen ganzheitlichen Partner, der dir von A bis Z die Sachen baut, mit dir macht und die schwierigen Sachen macht und dir die einfachen Sachen und die Dinge einfach abnimmt, ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste und einfach diese Learning-Meter zu machen. Und auch wenn du vielleicht irgendwo einmal, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach in sich selbst und in seine Firma zu investieren. Punkt, period. Das Zweitwichtigste und das, was sehr stark einhergeht, ist einfach maximalen Willen, maximalen Hunger und maximalen Arbeitseinsatz, damit du auf die nächste Stufe kommst. Weil wenn dich irgendwas stört in deinem Leben und in deiner Firma und was auch immer, dann arbeitest du sowieso immer gleich viel. Ich sehe ganz selten, dass Menschen in einem Arbeitseinsatz großartige Veränderungen haben, außer sie verändern sehr stark ihr Umfeld. Ja? Wenn Menschen ihr Umfeld verändern, dann verändern sie vielleicht schon, aber wenn sie nicht ihr Umfeld verändern und du als Unternehmer änderst wahrscheinlich jetzt nicht dein Umfeld, dann wirst du relativ ähnlich weiterarbeiten. Aber die Ergebnisse können fundamental andere sein. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, einfach diesen Willen und diesen Hunger zu haben auf eine Veränderung und auf eine Verbesserung. Ja? Das richtig durchzuziehen und machen und dann ein Bewusstsein zu haben, wo der Engpass ist, ein Bewusstsein zu haben und den vollen Fokus auf den Engpass, das zu lösen und zu machen. Und wenn du diese drei Dinge machen möchtest, dann kannst du dich super gern unter diesem Video eintragen, kannst du ein Erstgespräch bei uns buchen, wir können mal quatschen, schauen, ob dein persönlicher Fit da ist, wenn nicht, no harm feelings, wenn ja, können wir dann mal quatschen und du kannst einen recht risikolosen Einstieg bei uns haben und kannst dann mal kennenlernen, wie es ist, mit uns zusammenzuarbeiten.